Willkommen zu Recent Turn News am 13. August 2019. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 2 Stunden. Schwerpunktthema: das Sexfallennetzwerk, Meyer Lansky, Jeffrey Epstein, das FBI, die CIA, Roy Cohn und einige andere. Also Sie haben sicherlich die Berichterstattung verfolgt auf recentturn.com und auf unzähligen anderen Seiten über den Tod von Jeffrey Epstein. Und sofort gab es dann diese typischen Reaktionen, das heißt, die einen gucken halt mal so schnell, was reden die Leute so in den Foren, Agent Q, QAnon, waren, dann wird das dann einfach kopiert und aufgewärmt und dann wieder ins Netz gehauen. Dann haben wir gesehen, Donald Trump postete oder retweetete einen Tweet, wo es um diese sogenannten Clinton-Morde ging. Dann der Justizminister Barr erklärte dann auch noch an 10 verschiedenen Gelegenheiten, wie verdächtig jetzt dieser Todesfall ist von Epstein, in Haft in einem supersicheren Gefängnis in New York. Und ich habe dann verschiedene Stories gepostet zu dem Thema. Unter anderem auch ging es halt um diese sogenannten Clinton-Morde, also diese unzähligen Leute, die da im Umfeld der Clintons tatsächlich starben. Wobei man da auch beachten muss, dass die Clintons involviert waren mit noch viel, viel einflussreicheren Kreisen und Operationen. Das heißt, die Clinton-Morde, oder nennen wir es erstmal vorsichtig, die Clinton-Todesfälle, sind nicht nur Clinton-Todesfälle, sondern da ging es ja dann um Mena, Arkansas, da ging es ja um viel, viel größere Sachen, Dinge, in die die CIA involviert war. Also die Clintons konnten nicht einfach so machen, was sie wollten. Also ist es schon mal viel zu kurz gedacht, hier von diesen sogenannten Clinton-Morden oder Clinton-Todesfällen zu sprechen, sondern es waren halt ein Haufen Todesfälle im Umfeld der Clintons. Aber dieses Establishment ist viel, viel größer und die kennen da auch kein Links und kein Rechts mehr. Und deswegen ist es jetzt so fatal, eben diesen Tod von Jeffrey Epstein oder das Leben von Jeffrey Epstein in dieses Links-Rechts-Denkmuster reinzuzwängen. Und ich habe dann eben Sachen ausgegraben über Roger Stone, über Roger Stone und Roy Cohn. Also vor allem Roy Cohn, der ehemalige Mentor von Donald Trump. Und Cohn war ja ein ziemliches Genie. Unglaublich viele Connections, mehr als die meisten überhaupt ahnen. Und Roy Cohn hatte dann damals so ein Programm am Laufen, da ging es halt um Sexfallen, man will dann irgendwelche Politiker erwischen, irgendwelche Promis, irgendwelche Geschäftsleute. Irgendwie will man die halt filmen beim Sex, beim Ehebruch oder damals war das ja noch eine ganz heikle Nummer, wenn jemand schwul war und so. Und dann suchte man, also das verbuchte man intern als Programm zur Kommunistenjagd. Wir wollen diese kommunistischen Sympathisanten dran kriegen und schützen vor der Sowjetunion. Und Roy Cohn, der Mentor von Donald Trump dann später, Cohn war ja auch dann hier derjenige, der dann diese sowjetischen Atomspione hier als halt anwaltlich hier attackierte und dafür sorgte, dass sie die Todesstrafe bekam. Und dieses Programm für Sexfallen hatte natürlich eine völlig eigene Dynamik und war eingebunden in viel größere Strukturen des US-Establishments. Und dann habe ich dann nachgegraben und gesagt, ich stehe irgendwie kurz davor, irgendwie hier auf was Größeres zu stoßen. Und dann habe ich mir so ein Buch besorgt über Präsident Eisenhower, wie er dann hier die Karriere ruinierte von Joseph McCarthy, dem großen Kommunistenjäger. Und McCarthy hatte ja Roy Cohn als wichtigsten Assistenten und Berater. Und dann stieß ich so langsam auf die wichtigen Namen und so weiter und dann habe ich diese Namen nochmal in eine Suchmaschine eingegeben und bam, fand ich dann die Berichterstattung von Whitney Webb. Also wenn Sie rausfinden wollen, was da wirklich gelaufen ist, dann bleiben Sie jetzt hier an den Kopfhörern oder am Bildschirm oder wo auch immer. Sie das hier gucken am Fernseher. Also Whitney Webb, das ist eine Dame, die hat auch schon für das Ron Paul Institut gearbeitet und so weiter und hat ihre eigene, oder arbeitet hier für diese Mint Press News oder hat es veröffentlicht auf Mint Press News. Die Too Big to Fail Artikelreihe. Sind schon 3 Teile draußen, ein 4. kommt noch. Kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen, also wenn Sie das hier auf Englisch in kompletter Länge nachlesen wollen, das ist wie so ein kleines Buch. Ich habe hier mal die wichtigsten Sachen rausgekramt und möchte die natürlich dann noch erweitern, in den Kontext drücken und so. damit ihnen klar wird, mit was wir es hier zu tun haben und wie weit diese Strukturen reichen. Also gerade das Umfeld von Donald Trump, gerade die neue Rechte, gerade Trump selber und der Justizminister Barr, der jetzt hier sich so aufregt, zum Schein anscheinend hier in der Presse, oh, der Selbstmord von Epstein in Haft ist da total suspekt, etc., etc. Und Donald tweetet halt so ein Zeug von wegen, ja, das ist ein weiterer, das erinnert an die Clinton-Morde und so. Mhm. Und auch das FBI, das ja jetzt so eine Razzia gemacht hat, wieder auf dieser sogenannten Pädo-Insel von Epstein und fand dann hier so das Blackbook mit Adressen, hunderte britische Promis drin und so weiter mit jeweils 10 bis 20 Telefonnummern und Adressen. Auch das FBI ist schmutzig. Das FBI hatte vor allem unter Hoover, das FBI hatte unter Hoover so eine interessante Kollaboration mit der Mafia, mit Meyer Lansky und den Bronfmans, dem Umfeld von Roy Cohn, die gleichen Leute, die dann an Epstein Verbindungen hatten zu Epstein. Also das FBI hatte so eine Kollaboration mit der Mafia. Ja, man machte, also sowohl das FBI als auch die Mafia machten diese Sexfallen und lockten Leute in die Falle und erpressten dann Leute. Und die Mafia hatte was gegen Hoover. Und Hoover hätte natürlich dann die Mafia angreifen können. Aber man einigte sich. Und das fing so an, hauptsächlich hier so, oder diese Zusammenarbeit zwischen amerikanischen Behörden, amerikanischen Geheimdiensten und der Mafia, die fing halt so richtig an im Zweiten Weltkrieg. Da brauchte man die Mafia zum Beispiel in Sizilien gegen die Nazis und die damalige italienische Regierung. Und man hatte dann hier so eine gute Erfahrung gemacht mit diesen Mafia-Typen, dass man einfach hier diese Mafia-Bosse rekrutierte für dieses angloamerikanische Empire, für dieses Welfen-Empire. Weil diese Mafia-Typen waren keine versnobten Studenten von der Yale University, ja, wo normalerweise CIA-Agenten herkamen. Und so formte man dieses System, das wir heute haben. Ein System der gegenseitigen Erpressung. Das heißt, man pfeift auf Ideologien oder man verhindert, dass da irgendwelche Streitereien entstehen, die ideologischer Natur sind und irgendwie der eine arbeitet gegen den anderen und so weiter. Wenn man alle erpressen kann, wenn man alle hier und das unter Kontrolle hat, dann hat man ein funktionierendes, stabiles System. Also, Wayne Madsen, ehemals für die NSA tätig, veröffentlichte 2008 auf Infowars.com einen höchst kritischen Artikel über Roger Stone, der zu der damaligen Zeit in der Versenkung verschwunden war und erst 8 Jahre später erfolgreiche PR-Aktionen für Donald Trumps Präsidentschaftswahl leisten würde. Ironischerweise arbeitete Roger Stone hier dann später mit Infowars. Ja, und die haben bis heute diesen Artikel noch nicht runtergenommen. Vielleicht weil sie gar nicht mehr wissen, dass der noch auf Infowars zu lesen ist oder weil sie nicht noch mehr Aufmerksamkeit darauf lenken wollen. Also da ging es dann um, also Roger Stone wurde ja gecastet von Roy Cohn und Roy Cohn hatte diese einflussreichsten Verbindungen zu diesem kriminellen Netzwerk, das in die Behörden reinreichte. Ja, Sexfallen und andere Tricks. Und dann gab es dann hier ja, Stones Verbindung zu einer Escort-Dame in einem Swingerclub in Miami, die von Elliot Spitzers Beteiligung in einer New Yorker Escort-Firma wusste, die mit den Israelis zusammenhängt und so. Und Wayne Mansons Quelle berichtet, dass die Republikanische Partei heute wie früher sexuelle Erpressung benutzt mit Männern, Frauen und Kindern. Ein Programm, das von Joseph McCarthys Chefberater im Senatsausschuss, nämlich Roy Cohn, begonnen worden war. Und der Tongson Park Georgetown Club, Franklin Credit Union Sexskandale in den 1980er Jahren, also diese Pedo-Cases vor allem hier, Franklin. Das seien die Fortsetzungen von Cohns ursprünglichem Erpressungsprogramm. Und dann gibt es dann noch diese anderen großen Escort-Dienste, Pamela Martin Associates, Empress Club VIP, Miami Velvet und so. Und hier, Stone stolperte dann über seine eigene Beteiligung an diesem Miami Velvet Club. 1996 war Stone gezwungen, als Berater für die Präsidentschaftskampagne von Senator Bob Dole zurückzutreten, nachdem bekannt wurde, dass Stone und seine zweite Frau Nydia auf einem Internetforum hier gelistet waren, das sich auf SM-Sex spezialisiert hat. Und dann waren sie noch gelistet bei dem Swing Fever Magazin für Swingerpaare. Und der National Enquirer berichtete, dass Stone und seine Frau auch einen New Yorker Swinger Club namens The Vault besuchten. Und dann hat Stone diese Leute bedroht und so weiter und so fort. Und dann gibt es hier noch so eine Connection nach Wien. Das ist auch interessant, jetzt gerade nach diesem Ibiza-Skandal und halt eben generell, was hier in Österreich läuft. Also hier solche CIA, solche verschiedenen CIA-Strukturen, die dann reinreichen bis nach Wien. Emperor's Club VIP stellte auch Escorts in Wien zur Verfügung. Dann, ja, also überall Prostituierte, Swingerclubs, Kameras, die laufen, alle werden hier irgendwie dann erpresst. Und es ist halt interessant, dass diese Strukturen halt eben dann, also dass diese Strukturen sich halt eben dann auf diese jüdisch-amerikanische Mafia dann, diese jüdisch-amerikanische Mafia hineinreichen. Reichen sogar bis nach Israel. Unter anderem, also Ehud Barak und Netanyahu, die hatten dann alle irgendwie Connections und die hauen sich das jetzt teilweise um die Ohren im Wahlkampf da drüben in Israel. Und es sind genau diese hohen zionistischen neokonservativen Kreise, die ja die neue Rechte aufgebaut haben. Also ist die Wahrscheinlichkeit eben dann auch sehr, sehr hoch, dass die sogenannte neue Rechte, diese pro-zionistische neue Rechte, dass die halt dann eben dann vereinnahmt sein könnte durch dieses Sexnetzwerk, Erpressungsnetzwerk. Und deswegen ist es so haarig, wenn Leute halt einfach dann im Netz gucken, oh, was sagen die Leute in den Internetforen, Agent Q, QAnon und so weiter und so fort, wo ja diese QAnon-Propaganda halt einfach nur Wahlwerbung war oder generell einfach nur Werbung war für die Trump-Administration. Ja, also es ist so ein bisschen so dieses neurechte Internet-Getrolle, das halt die Leute irgendwie dazu kriegen soll, Trump zu wählen, vor allem die Verschwörungsinteressierten sollen halt irgendwie Trump wählen und Trump weiter vertrauen. Oder wenn Leute dann ihre Internetstars abfeiern in der neurechten Szene, die halt dann Geld kriegen von diesen hohen Zionisten. Also das ist eine sehr, sehr haarige Angelegenheit. Also bitte nicht einfach nur mal eben da glotzen, was machen diese, was wird da geschrieben irgendwie, QAnon und Agent Q, und das wird dann einfach nur wiederholt und übersetzt und dann ins Netz geklatscht. Sowas ist absolut fahrlässig. Und dann halt immer nur der Verweis auf die Clinton-Morde, wenn dieses System viel, viel größer ist. Also, und dann stieß ich hier auf diese Berichterstattung von Whitney Webb. Und das Ganze geht halt zurück auf diese Mafia-Kollaboration von den amerikanischen Behörden und Geheimdiensten. Und dieser notorische Gangster Meyer Lansky hatte dann diese Verbindungen zum FBI, und alle versuchten hier Erpressungsoperationen zu machen mit Sextapes und heimlichen Aufnahmen. Und immer wenn intern dann irgendjemand drauf kam, oh, liebe Zeit, hier werden ja lauter Leute erpresst, immer wenn das intern irgendwie mal quasi Anstoß erregte, dann hieß es halt, oh, das ist zur Kommunistenjagd oder das betrifft irgendwelche größeren Geheimdienstoperationen, also halt die Fresse, ja, und lass uns hier weiter ermitteln, du willst doch nicht die nationale Sicherheit gefährden. Also. Und Jeffrey Epstein wirkte halt wie jemand, also er hatte die entsprechenden Kontakte und sein Verhalten, er hat ja Informationen gesammelt über seine Freunde und Feierkollegen und so. Also Jeffrey Epstein, der Verdacht ist, dass Jeffrey Epstein Teil von diesem Netzwerk war, ja, von diesem Erpresser-Mafia-Netzwerk mit Geheimdiensten drin war. Aber dieses Netzwerk erstreckt sich halt eben nicht nur auf die Linken und die Democrats und die Clintons und so weiter, sondern dieses System erstreckt sich hier halt eben dann überall. Und es ist auch interessant zu sehen, wie dann beispielsweise Alex Jones, hier von diesen, der auf Neurechts gedreht wurde, also Alex Jones ist jetzt pro-zionistisch, also elitär zionistisch, ja. Alex Jones hat Roger Stone einen Job gegeben. Alex Jones macht einen Haufen Wahlwerbung für Trump. Alex Jones hat eine, also seine zweite Frau, die er geheiratet hat, war mal laut Presseberichten anscheinend eine Escort-Dame, eine jüdische Escort-Dame. Und Alex Jones hatte, hat vielleicht immer noch, eine Anwältin aus der Bronfman-Familie. Und die Bronfmans, die hatten ja, die waren ja Teil von diesem Netzwerk, die haben dann Kohle gemacht mit illegalem Alkoholschmuggel und wurden dann halt immer einflussreicher und einflussreicher und waren dann zusammen mit diesem Meyer Lansky unterwegs und dann hatten wir auch schon die Querverbindung zu Roy Cohn, von Roy Cohn die Verbindung zu Roger Stone und von Roger Stone die Verbindung zu Alex Jones. Also das ist noch nicht quasi eine, noch lange keine schlüssige Beweiskette, dass Alex Jones jetzt quasi von diesem Netzwerk kontrolliert wird, aber es ist zumindest genügend da, um hier den Verdacht auszusprechen, da weiter zu untersuchen. Und man sieht halt jetzt eben sehr stark, Infowars presst diesen Epstein-Fall immer in dieses Links-Rechts-Denkmuster. Ja, Trump ist immer noch der Gute, Trump ist hier völlig unschuldig und das ist eine Clinton-Operation gewesen, hier Epstein umzubringen und nur Bill Clinton sei hier schuldig und so weiter. Und das sei jetzt dieser große Kampf von dem rechten Deep State gegen den, also dem besseren, angeblich besseren rechten Deep State gegen den besseren linken, gegen den schlechteren, bösen linken Deep State. Also die Bronfmans machten halt viel Geld im Alkoholschmuggel in Kanada während der Prohibition, also klassische Mafia, klassisches Mafia-Business. Und die Bronfmans verkaufen ihren Schnaps halt eben dann an verschiedenste andere Verbrecherbosse. Ja? Und diese Kunden oder diese Partner, man nannte die dann umgangssprachlich das National Crime Syndicate. Also Charles Lucky Luciano, Mo Dalitz, Abner Longy Twillman und eben Meyer Lansky. Und schon in den 1950er Jahren haben dann Leute im US-Senat eben bemerkt, es gibt diese Verbrechersyndikate und die agieren halt eben dann landesweit. Und das ist eine Riesengefahr. Und das FBI hat allerdings immer dann hier, das FBI hat dann immer gebremst. Also das FBI meinte immer, nein, 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 es gibt keine großen Mafia-Gruppen, die da über Bundesstaatsgrenzen hinaus agieren. Mafias sind ein lokales Phänomen, hieß es vom FBI. Und deswegen ist hier diese Bundespolizei FBI da nicht zuständig dafür. Ja? Und es ist ein Mythos, dass es das organisierte Verbrechen gibt in höherem Umfang. Ja? Und hier dieser eine Ausschuss hier, dieser Kefauver-Ausschuss im US-Senat, sagte damals, also die dominierenden Familien in diesem Mafiasyndikat sind italo-amerikanisch und jüdisch-amerikanisch. Also, und dazu muss ich erwähnen, keine von diesen Familien, ja, hätte so aufsteigen können, ohne den Segen, ohne den Support von dem angloamerikanischen Establishment, von diesem älteren Empire, das ja überhaupt erstmal diese ganzen Strukturen aufgebaut hat, ja, das britische Empire und so weiter und so fort. Also ist es nicht so, dass jetzt irgendwelche Emporkömmlinge von der Mafia, dass die jetzt dann irgendwie dann dieses angloamerikanische Empire leiten, sondern ganz im Gegenteil, du hast eben diese alten Welfen, diesen alten Welfen-Hochadel, der das Imperium nach wie vor leitet, aber man castet halt im Laufe der Zeit immer irgendwelche Familien, die hier nützlich sind für dieses Empire. Also da, auch wenn man jetzt eben dann halt viele solche Namen sieht, italienische Namen und teilweise jüdische Namen, ja, da braucht man wirklich einen Haufen Bildung, um das alles aufdröseln zu können. Und es ist halt eben dann zu schnell, zu verkehrt und zu irreführend, halt eben zu sagen, oh, das sei jetzt diese jüdische Weltverschwörung. So einfach ist es nicht. Und diese ganzen Mafia-Familien und auch so Leute wie Jeffrey Epstein, diese Mafia-Typen und auch Leute wie Epstein, die haben ja ihre, die haben ja ihr Vermögen offshore in diesen Steuerparadiesen, die ich in einer letzten Sendung erklärt hatte. Und, auf die, und diese Steuerparadiese sind unter der Kontrolle der, also der westlichen Geheimdienste und des Welfen-Hochadels, ja, British Virgin Islands und niederländische Antillen und so, ja. Also du bist dann im Club, musst aber dein Geld in diesen Offshore-Dingern bunkern und du bist dann vollkommen unter Kontrolle von diesen alten Strukturen. Und die Bronfmans hatten dann auch Kontakte zu Leslie Wexner. Und man mutmaßt ja jetzt, dass Leslie Wexner irgendwie der Ursprung ist von Jeffrey Epsteins Vermögen. Und Wexner hat jetzt, glaube ich, gesagt, dass oder behauptet, dass Epstein Geld von ihm gestohlen hätte oder ihn betrogen hätte. Hier so eine Unterschlagung. Die Details werden noch zu klären sein, aber die größeren Strukturen, meine Damen und Herren, sind hier bekannt. Auch wenn jetzt niemand mehr so richtig sich assoziieren möchte mit dem inzwischen verstorbenen Epstein. Und dann gab es noch in diesem Club, ja, Bronfmans, die Bronfmans und Meyer Lansky und so. In diesem Club gab es noch einen Typen namens Rosensteel. Und auch Rosensteel hatte enge Verbindungen zum FBI und hatte dann auch eine Beziehung hier mit, oder eine gewisse Business-Beziehung hier mit dem FBI-Direktor J. Edgar Hoover. Und dieser Rosensteel verschaffte dann, dieser Rosensteel verschaffte Hoovers rechte Hand beim FBI zu einem lukrativen, vor allem zu einem lukrativen Job. Nämlich bei diesem Shenley-Schnaps-Imperium. Also 1957, da war Schnaps natürlich schon längst wieder legal. Und diese riesigen Firmen haben sich teilweise an den Markt hier geschnappt. Also so haben diese Leute sich dann gegenseitig versorgt mit Jobs und Opportunities. Und Rosensteels vierte Frau, Susan Kaufman, sagte dann gegen Rosensteel aus. Und sie meinte, er hatte immer diese Partys und da waren Boy-Prostitutes, also männliche Prostituierte, die sehr jung waren. Sagt jetzt nicht genau, wie jung. Und diese jungen Prostituierten seien angeheuert worden, halt eben für diese einflussreichen Gäste, wichtige Regierungsfunktionäre, Mafia-Typen und so. Und Mrs. Kaufman hat dann diese Aussagen mehr und mehrfach wiederholt, unter anderem auch unter Eid bei dem Ausschuss hier in New York, dem New York State Joint Legislative Committee on Crime in den frühen 1970er Jahren. Und Rosensteel hätte nicht nur diese Partys organisiert, sondern auch sichergestellt, dass halt eben dann überall die Mikrofone laufen und die Kameras laufen und so. Dann hatte man diese Leute halt eben dann unter Kontrolle, konnte diese Leute dementsprechend hier erpressen. Ja, und nicht jeder, der zu so einer Party ging, das ist auch wichtig zu verstehen, nicht jeder, der zu so einer Party ging, war naiv. Also viele wussten auch, okay, du gehst dahin, du lässt dich auf diese Leute ein, die haben dich dann in der Hand. Aber das ist halt eben der Weg, um den Durchbruch zu schaffen. Ja, wenn du einen höheren Richterposten willst, wenn du in der Politik aufsteigen willst, wenn du in der Businesswelt aufsteigen willst, dann musst du auf diese Partys gehen. Ja, also viele waren eben nicht naiv, aber es gab dann eben trotzdem eine gewisse Naivität oder sagen wir mal, es gab hier auch so eine gewisse Kundschaft bei diesen Partys, die einfach gar nicht mal so krass waren. Ja, also nicht jeder ist ein absolut dämonischer Psychopath gewesen, sondern manche, die waren eher so halt heimlich schwul und sich haben dann ihre Frauen betrogen bei diesen Partys mit erwachsenen weiblichen Prostituierten und so. Also nicht jeder ist halt automatisch hier so ein absoluter Dämon gewesen, aber in gewissen Positionen reicht halt eben dann schon solches Erpressungsmaterial, um Leute zu kontrollieren. Dann hatten diese Typen halt eben dann die haben sich gegenseitig so Namen gegeben, ja, der eine an den anderen irgendwie Field Commander und so, und man weiß nicht genau, ob das jetzt einfach nur so Spitznamen waren oder ob die tatsächlich dann in dieser Organisation so militärische Ränge hatten. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist halt eben dann, dass diese Mafia-Typen rekrutiert wurden, letztendlich von diesem Welfengeheimdienst, also von diesem privaten, adligen Obergeheimdienst, ja, und dass man halt als Zwischenhändler, Zwischenstufe benutzte man halt eben dann das FBI oder die CIA oder irgendwelche anderen Zwischenvehikel. Und man hatte dann eben, also diese Leute, ja, um Meyer Lansky herum, um Rosenstiel herum, um die Bronfmans herum, viele von diesen Leuten in dem Umfeld, viele von diesen Leuten tauchten jetzt dann auch wieder in der Presse auf, nämlich in Verbindung mit dem Jeffrey Epstein-Skandal. Und deswegen muss man sich da eben rein vertiefen, wie es diese Dame hier gemacht hat, diese Journalistin, rein vertiefen, wer ist alles Teil von diesem Netzwerk, wie operieren die und wie müssen die Bürger jetzt darauf reagieren? Also man darf jetzt auf keinen Fall das in dieses Links-Rechts-Denkmuster zwängen, man darf auf keinen Fall hier Donald Trump in Schutz nehmen, man darf auf keinen Fall hier naiv sein, vor allem auch so gegenüber neurechten Medien. Oder dass jetzt irgendwie Infowars hat jetzt neue Sympathien entdeckt für Fox News, wobei ja der eigentliche Fox News-Chef, dieser Rupert Murdoch, war anscheinend Teil von dieser jüdisch-amerikanischen Mega-Gruppe, ja, also von diesem Netzwerk, oder hatte zumindest diese Kontakte. Und dieser Meyer Lansky ist halt eben deswegen so lange nicht eingebuchtet worden, weil er diese Verbindungen hatte. Weil Lansky halt diese Verbindungen hatte zum FBI, zu den Bronfmans, Rosenstiel und so. Lansky hatte auch Verbindungen zur CIA und dem US-Militärgeheimdienst. Und an dieser Stelle hätte man vielleicht noch erwähnen können sollen, dass auch die CIA bei den verschiedenen MK-Ultra-Programmen, dass man eben da auch auf die Mafia zurückgegriffen hatte. Also das hieß ja nicht immer nur MK-Ultra, sondern das hatte viele verschiedene Namen im Laufe der Zeit. Es gab viele verschiedene Programme, die in verschiedene Richtungen gingen. Und dann musste man zum Beispiel mal austesten, ja, wie, wenn man Leuten irgendwie subtil geringe Mengen Drogen unterjubelt und wenn die dann irgendwie Sex haben mit der Prostituierten, könnte die Prostituierte dann nach dem Sex irgendwelche geheimen Informationen aus dem Kerl rauskritzeln, weil die halt eben nicht mehr so konzentriert sind und vielleicht eher dann prahlen wollen, wie wichtig sie sind. Und dann griff man einfach auf die Mafia zurück und hat dann so diese Mobster halt eben dann beauftragt, hey, wir brauchen jetzt mal eben schnell ein luxuriöses Apartment, total verwanzt, total verkabelt. Und wir brauchen Prostituierte, die absolut top of the line sind und die auch verlässlich sind, die nicht irgendwann das Reden anfangen. Und so lief das dann. Ah ja, und vergessen Sie nicht, meine Damen und Herren, wir haben ja festgestellt, dass halt eben auch solche Organisationen wie die ADL, die Anti-Defamation League, also eine jüdisch-amerikanische Gruppe, die halt irgendwie Rechtsextremismus beobachten soll, dass die ADL halt auch sehr stark kooperierte mit dem FBI. Also dass die ADL nicht nur Leute beobachtete, sondern aktiv Operationen fuhr. Und wir haben dann eben diese groteske Infiltration der Neonazi-Szene, Ku Klux-Klan-Szene, extrem rechte Szene. Diese groteske Infiltration durch das FBI und die ADL und eben halt auch durch Mossad und so weiter. Ja. Und dann haben wir eben dann gesehen, was für krasse Strukturen aufgebaut wurden. Also diese Leute wollen nichts anbrennen lassen. Das heißt, die steuern dann auch über ihre Agenten, steuern dann auch Neonazis und steuern auch Neonazi-Medien im Internet und wollen halt eben dann richtige Aufklärung verhindern über diese Strukturen, sondern bringen halt eben dann diese begrenzten Sichtweisen, oh, das sei alles die jüdische Weltverschwörung und so weiter und so fort. Und Faschismus sei irgendwie großartig. Und Faschismus würde uns irgendwie retten vor diesen Strukturen und diese finsteren irgendwie Strukturen, das sei alles irgendwie links und jüdisch. Ja, in Wirklichkeit kontrollieren diese Leute das ganze Spektrum und kontrollieren auch diese Medien, kontrollieren auch diese Extremisten. Und wir haben ja auch dann gesehen in Deutschland, da haben wir vor kurzem auch mal genannt, war so ein Bericht, da wurde mal aufgedröselt, wie viele bedeutende Neonazis in Deutschland, auch in der Politik, wie viele von denen irgendwelche Skandale an der Backe haben, wegen Kinderpornografie, wegen Sex mit Kindern. Und das Ganze reichte ja auch in den NSU-Skandal mit rein. Also wir haben dann Ku Klux Klan-Gruppen und amerikanische Verbindungen nach Deutschland, und dann hatten wir irgendwie einen von diesen Uwes, ja, von dem NSU-Trio, und von dessen Freund, der Bootsmotor wurde dann gefunden in der Nähe von einer Kinderleiche. Und lauter solche Geschichten, und dieses Ekeltrio hatte dann in dem Wohnwagen noch irgendwie Kinderspielzeug und so. Also wir haben es hier mit einer mit Operationen zu tun, mit Sexoperationen zu tun, Erpressungsoperationen zu tun, im gesamten Spektrum, inklusive Neonazis, inklusive Neurechts, inklusive Trump-Administration, inklusive alles. Also, und dann Meyer Lansky, also Jewish Mafia Meyer Lansky und sein Kumpel Benjamin Bugsy Siegel arbeiteten mit dem Marinegeheimdienst zusammen in der USA während dem Zweiten Weltkrieg. Operation Underworld. Diese Operation wurde 40 Jahre, also die Existenz der Operation wurde 40 Jahre lang geleugnet. So geheim war das. Und man war mit diesen Mafia-Typen so happy, dass man mit denen weitergearbeitet hat. Also gab es dann den Autor Douglas Valentine in seinem Buch The CIA as Organized Crime, How Illegal Operations Corrupt America and the World. Ist ein empfehlenswertes Buch. Und dann sogar der berüchtigte CIA-Spionageabwehrchef James Jesus Angleton arbeitete mit Lansky zusammen. Und falls Ihnen Angleton bekannt ist, Angleton war ja der große Kommunistenjäger und wurde auch jetzt in verschiedenen Hollywood-Filmen und Fernsehproduktionen gewürdigt als jemand, der immer als paranoid verschrien wurde, aber letztendlich hätte er dann doch recht gehabt, und überall waren die Russenagenten und so. Teilweise sowjetische Top-Spione. Und Angleton hat nie verstanden, dass die Sowjetunion und die gleichen Wurzeln hatte wie das westliche Empire und wie die an der Spitze zusammenarbeiteten und so. Das durfte niemand wissen. Also sogar Angleton hat sich dann Lansky andrehen lassen. Ja, man dürfe jetzt keine Vorbehalte haben, man bräuchte diese Mafia-Typen. Hauptsache, wir kriegen diese Kommunisten gefasst. An der Ostküste und in Showbusiness und in der Politik und so weiter und im Militär. Und dann wollte die CIA mit Hilfe von der Mafia, also vor allem Lansky, wollte die CIA mit der Mafia Fidel Castro ermorden. Und dann hier Lansky hatte noch die Verbindung zu Tibor Rosenbaum, Waffenhändler und hoher Agent oder Funktionär in Israels Mossad. Und dann gab es noch diese Bank, die hat dann einen Haufen Geld gewaschen von Lansky und so. Und dieses gewaschene Geld landete dann wieder in legitimen amerikanischen Firmen. Der Journalist Ed Reed schrieb auch das Buch The Mistress and the Mafia. Reed schrieb, dass Lansky auch noch, dass Lansky halt diese Sexerpressungsoperationen unglaublich lange gemacht hat. Also das geht zurück bis zum Jahr 1939. Dann hätte es noch diesen Drogenring gegeben mit dem OSS, Vorläufer der CIA. Und man wollte hier hohe Politiker, Armeeoffiziere, Diplomaten und hohe Polizisten halt eben dann auch noch hier in die Falle locken, korrumpieren und dann kontrollieren. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, nicht jeder in diesem angloamerikanischen System, in diesem Empire, nicht jeder ist jetzt so ein dämonischer Ultrapsychopath, der dann die schlimmsten Dinge macht, sondern das hat verschiedenste Abstufungen. Und man will auch nicht nur Sexerpressungsmaterial, sondern eben auch geschäftliches Erpressungsmaterial, Drogengeschichten, also man will halt hier möglichst alles haben, weil man kann eben dann die krassesten Sachen oder will die krassesten Sachen nicht unbedingt verwenden gegen jemanden im Ernstfall, weil dann käme ja zu viel raus, ja, wenn man dann irgendwie, wenn dann diese Kindersex-Sachen rauskommen, dann könnte ja dieses Kartenhaus wirklich einstürzen. Dann, Lansky soll Erpressungsfotos gehabt haben gegen den FBI-Direktor J. Edgar Hoover. Also Hoover umgab mir immer diese Gerüchte, er sei schwul oder er würde Frauenklamotten tragen und so. Und das war in der damaligen Zeit natürlich dann erstens total verpönt und zweitens galten halt Homosexuelle prinzipiell als Sicherheitsrisiko. Ja? Weil die halt eben dann wird jemand entdeckt und dann wird derjenige erpresst und dann wird er vielleicht zu einem Spion für irgendeine Seite. Also deswegen hatte man jemanden dadurch ja eben dann auch in der Hand. Und so, also Hoover soll Sex gehabt haben mit seinem langjährigen Freund, dem FBI-Vizedirektor Clyde Tolson. Und diese Fotos seien dann auch hier weitergeleitet worden an James Jesus Angleton. Und Angleton war ja auch hier, also war ja nicht nur der Spionageabwehrchef, sondern er sollte auch noch hier, also Angleton sollte auch noch die Verbindungen managen von der CIA zum FBI und zum israelischen Mossad. Also man hatte, diese Typen hatten Hoover, aber Hoover hatte auch letztendlich was gegen diese anderen Typen in der Hand. Und Hoover vom FBI sagte dann immer, okay, es gibt diese, es gibt keine großen Mafia-Strukturen, es gibt keine großen Mafia-Strukturen. Also das sei quasi nur eine blöde Verschwörungstheorie. So lief das. Und dieses Netzwerk fraß sich dann mehr und mehr durch die gesamte amerikanische Gesellschaft, also auch Justizministerium und so. Und wir sehen halt eben dann teilweise die Söhne von den damaligen Mitgliedern des Netzwerkes, sehen wir heute wie der Justizminister Barr unter Donald Trump. Und es ist halt eben dann, also jeder von irgendeiner Wichtigkeit scheint hier unter Kontrolle zu sein. Also und hier, und dann hatten wir eben dann die Rolle von Roy Cohn. Roy Cohn war so clever, dass er mit seinem Jurastudium fertig war, bevor er überhaupt alt genug war, hier dieser Bar Association Teil, bei dieser Bar Association halt irgendwie dann aufgenommen zu werden, also diese Anwaltszulassung zu bekommen. Galt als totales Genie und bekam dann so mit 24, 25 Jahren bereits den Chefberater, den Beraterposten unter Joseph McCarthy, dem großen Kommunistenjäger Joe McCarthy. Und McCarthy war ein Hochstapler, also er war überhaupt kein Kriegsheld, wie er sich verkauft hatte, er war ein ziemlicher Dödel. Und Cohn war so der Schlaue, der dann McCarthy mal eingeflüstert hat, wen man als nächstes angreift und was man als nächstes macht. Und es wurde auch immer so gedeichselt, dass da nie so richtig die krasseren Strukturen aufgedeckt wurden, sondern eben bloß ein Haufen Wind produziert wurde. Und J. Edgar Hoover vom FBI, Hoover war ein Fan von Roy Cohn und er sagte dann Roy Cohn, ruf mich an, wenn du irgendwas Gutes in die Hände bekommst. Also wenn du mal wieder irgendjemanden erpressen konntest mit Sexgeschichten oder so, ruf mich an. Ja. Später wurde dann Cohn einer der wichtigsten Anwälte für die Mafia. Und Roy Cohn wurde der Mentor von Donald Trump. Also Cohn und Hoover haben sich dann halt eben dann ausgetauscht, haben sich gegenseitig Gefallen getan, sich Geschenke gemacht, Informationen ausgetauscht. Also man sprach immer von Roy und Edgar. Igitt. Dann, ist nicht ganz klar, wann sich jetzt Roy Cohn und dieser Rosenstiel getroffen hatten zum ersten Mal. Man vermutet aber, dass diese Verbindung zustande kam durch Roy Cohns Vater, nämlich Albert Cohn, der war ein hoher Richter und eine einflussreiche Figur in der Democratic Party von New York City, also bei den Linken. Wobei die Democratic Party im Laufe der Zeit auch völlig andere Positionen hatte. Also die Democratic Party war jetzt nicht immer so sozialistisch und pro-Migration und so ein Zeug. Und die New York City Democratic Party, die war geleitet worden durch Edward Flynn. Und Flynn und die Democrats in New York, also in der Bronx, die hatten dann irgendwie alle Verbindungen zum organisierten Verbrechen. Unter anderem auch Verbindungen zu den Partnern von dem inzwischen 100-mal genannten Meyer Lansky. Also Cohn und Rosenstiel, die kamen total gut miteinander aus. Also man sprach davon, die beiden hatten so ein Verhältnis wie Vater und Sohn. Und dann war es halt so, dass Senator Joe McCarthy mit seinem Assistenten, also McCarthy und seinem Assistenten Roy Cohn, die haben es dann so übertrieben mit ihrer Kommunistenjagd oder ihrer scheinbaren Kommunistenjagd, dass dann irgendwann Eisenhower zu wütend wurde und Eisenhower, der große Kriegsheld in Amerika, wie er galt, Eisenhower hatte dann eben seine Fäden gezogen, um halt die Karriere zu ruinieren von Joseph McCarthy. Und dann musste sich auch dann hier Roy Cohn einen neuen Job suchen. Und Cohn ging dann wieder nach New York zurück, lebte mit seiner Mutter zusammen und arbeitete als Anwalt, vor allem für die Mafia. Und der New Yorker Richter David Peck, das war ein langjähriger Partner von dem ehemaligen CIA-Direktor Alan Dulles, der Richter David Peck sorgte dafür, dass Cohn eben einen Job bekam bei der New Yorker Kanzlei Sachs, Bacon and O'Shea. Die hieß dann später Sachs, Bacon and Bolin. Ja, das der Name kommt von Tom Bolin, Freund von Cohn, wurde dann Partner in dieser Kanzlei. Und Cohn schleppte diese ganzen Mafia-Kunden an, also die hochrangigen Mitglieder von der Gambino-Verbrecherfamilie, die Genovese-Familie und Louis Rosenstiel. Ja, und wir wissen ja, dass dann Donald Trump auch eine Menge Berührungen hatte mit der Mafia, also gerade das Casino-Business und dann eben das Immobilien-Business, gerade New York und so. Da lief ja alles Mögliche. Und das wissen ja auch diese Leute bei Infowars und so weiter und so fort. Ja. Alex Jones, der eine Bronfman-Anwältin hatte, vielleicht sogar noch hat. Alex Jones, der eine ehemalige jüdische Escort-Dame anscheinend geheiratet hat. Alex Jones, der Roger Stone einen Job gab. Und Alex Jones, der zum Oberzionisten wurde und Werbung macht für die Trump-Administration. Und dann fand man raus, also der New Yorker Anwalt John Klotz fand dann was Interessantes heraus, also Klotz ermittelte gegen Cohn. Und man hatte dann hier Beweismaterial über eine spezielle Hotelsuite in dem Plaza Hotel. Und da sollen eben diese krassen Partys gelaufen sein und da sollen Leute gefilmt und erpresst worden sein dann hinterher. Und Klotz meinte dann später, Roy Cohn konnte einem Schutz verschaffen, also gab es auch einen Haufen Pädophile und so. Daher hatte Cohn seine Macht, Erpressung. Und dann sprach halt Cohn irgendwann Cohen sprach halt dann eben mit, musste mal sprechen mit diesem einen Detective, ehemaliger Vorsitzender des der Behörde zur Bekämpfung von Menschenhandel und so. Also Cohen sprach dann mit James Rothstein. Und Rothstein sprach dann später mit John DeCamp, das war derjenige, der dann diesen Omaha-Nebraska-Skandal irgendwie ans Tageslicht brachte. Also der ein oder andere kennt wahrscheinlich diese Doku, Conspiracy of Silence, mit diesem King-Typen von der Republican Party, wo sie dann überall diese Kinder da hatten und diese Sexpartys mit Kindern und wichtige Leute waren dann involviert. Und dieser Omaha-Nebraska-Case-Fall wurde eben dann aufgedröselt von John DeCamp. Und dieser Rothstein erzählte halt eben dann John DeCamp, was er halt eben dann wusste über oder in Erfahrung bringen konnte über Roy Cohn. Und da hieß es dann, also wie gesagt, das ist halt eben eine Aussage, das ist, hat natürlich noch keine Beweiskraft, das ist jetzt so nicht bewiesen, sondern hier, das ist halt eben das, was hier behauptet wird. Cohns Job sei gewesen, die kleinen Jungs zu beschaffen. Wenn du zum Beispiel einen Admiral, General, Kongressabgeordneten und so, wenn du irgend so einen Typen hattest, der ein Problem darstellte, weil er nicht für irgendwas Bestimmtes abstimmen wollte, dann war es halt eben dann Cohns Auftrag, eben diese Leute in eine Falle zu locken und dann hatte man keine Probleme mehr mit diesen Leuten. Und man verkaufte das halt eben dann intern als antikommunistische Ermittlung, ja, also man sucht hier Kommunisten. Das war die Ausrede. Und man wird dann vielleicht sogar den einen oder anderen Kommunisten oder Agenten oder Sympathisanten hier gefunden haben, weil das macht natürlich dann dieses Programm auch immer wieder glaubwürdiger. Und mit diesem letztendlich inszenierten Ost-West-Konflikt und Links-Rechts-Konflikt konnte man eben so lange dieses Pädo-Erpressungsprogramm am Laufen halten, weil jedes Mal, wenn intern irgendjemand bei den Behörden dahinter kam, was da so alles läuft, dann konnte man immer diese Ausrede bringen: Oh no, wir brauchen das gegen die Kommunisten, wir jagen hier Kommunisten und wir machen große Operationen und sei froh, dass wir diese Typen da erwischt haben, ja, mit irgendwelchen Kinderprostituierten und so, weil wir brauchen das. Wir können ja nicht die Sowjets gewinnen lassen. Hintenrum verkaufte man den Sowjets alles, was sie brauchten. Und dann besaß Hoover vom FBI anscheinend einen Haufen belastendes Material über Senator McCarthy. McCarthy soll ein Fummler gewesen sein, der sich da auch nicht interessiert hätte dafür, wie jung oder alt die Mädels sind, die er da befummelt. Und man hätte eben dann auch sehr schnell, also sehr früh, McCarthys Karriere beenden können. Man hätte auch Sachen auspacken können, dass McCarthy gar kein Kriegsheld war und ein Hochstapler war und so. Aber man ließ halt McCarthy gewähren, weil man McCarthy unter Kontrolle hatte. Ja, also McCarthy war ein Säufer und eben auch ein Fummler. Und nochmal zurück auf diese spezielle Suite in dem Plaza Hotel. Also Cohn soll da diese Operationen durchgeführt haben. Diese Sexparty-Operation durchgeführt haben. Und dann starb ja Cohn irgendwann an AIDS. 1986. Und 1988 kaufte dann Donald Trump dieses Plaza Hotel. Und dann hieß es, ja, in diesem Plaza Hotel ging es dann halt eben dann munter weiter mit den Sexpartys, also als das Hotel Trump gehörte, ging munter weiter mit den Sexpartys. Also ständig die jungen Mädels und so und die alten reichen Männer, illegale Drogen und man hatte eben dann die Drogen rumgereicht, die Mädels rumgereicht und man ging da halt voll ab. Und es ist halt eben dann die Frage, gab es da weiterhin solche versteckten Kameras, versteckten Mikrofone? War Trump vielleicht beteiligt damit? war Trump auch schon längst unter Kontrolle vielleicht und ist Trump eben Teil von diesem Netzwerk? Und dieser Andy Lucchesi, das ist so ein Model, der organisiert oder beteiligte sich an der Organisation von diesen Plaza Hotel Partys für Trump. Lucchesi meinte dann, also da waren Mädels, da waren extrem junge Mädels meinte er, er habe nie gefragt, wie alt die sind, er hat einfach an den Partys teilgenommen und so war das. Roy Cohn, Mentor von Donald Trump, Roy Cohn, der Mentor von Roger Stone, der so viel Wahlhilfe leistete für Donald Trump. Roger Stone, der selber auf diesen Swinger-Partys ist und diesen komischen Escort, mit diesen Escort-Services rummacht, mit Connections zu den Israelis. Ja. Und Cohn war dann auch noch. Cohn war auch noch der Anwalt und Freund von Rupert Murdoch, Fox News. Und New York Magazine behauptete, jedes Mal, wenn Roy eine Story eben verhindern wollte, dann rief er einfach Murdoch per Telefon an. Dann, ja, in den Medien, um Gottes Willen, ja, also Cohns andere Kumpel wurden dann die Besitzer vom National Enquirer, die Hearst Corporation. Cohn war befreundet mit Mort Zuckerman, auch so ein Mediengigant. Und diese Typen dann, also Zuckerman, Murdoch, die kannten dann auch Jeffrey Epstein. Ja, die kannten Jeffrey Epstein. Und gerade solche Figuren wie Roger Stone, ja, ausgebildet oder halt eben dann gecastet von Roy Cohn, gerade solche Leute wie Roger Stone haben ja eben, der hatte ja auch mal so eine Kanzlei oder so eine Firma mit Paul Manafort, der jetzt im Knast ist, und haben dann viele Operationen gemacht im Ausland für Diktatoren. Und Roger Stone spielte halt eben dann eine erhebliche Rolle 2016 im Wahlkampf für Donald Trump, weil Stone schaffte es, sich reinzuarbeiten bei Infowars.com, Alex Jones' alternativer Medienfirma, und drehte dann Infowars auf zionistisch und neurechts und pro-Trump, und plötzlich verkaufte man Trump als die Rettung Amerikas und so man brachte halt eben dann die Zuschauer, die Zuhörer, die Leser von Alex Jones zum Wählen von Donald Trump. Aber was noch wichtiger ist, man brachte das Publikum von Alex Jones dazu, Trump zu vertrauen und zunehmend auch Fox News zu vertrauen und generell dem rechten Deep State zu trauen. Ja, also genau, dann hier Cohns Freunde beinhalteten auch noch Barbara Walters, ehemalige CIA-Direktoren, Ronald Reagan, dessen Frau Nancy, Alan Dershowitz, der ja auch hier genannt wurde als Bekanntschaft von Jeffrey Epstein, wichtige Figuren in der katholischen Kirche und führende Leute von jüdischen Organisationen wie die B'nai B'rith und vom World Jewish Congress. Und viele von diesen Namen tauchten dann auch wieder auf im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein. Und Cohns Netzwerk erstreckte sich auch auf den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton. Und Bill Clintons Freund und langjähriger politischer Berater Richard Morris war der Cousin von Roy Cohn. Und dieser Morris war auch sehr eng zusammen mit Clintons ehemaligen Communications Director George Stephanopoulos, der jetzt auch in Verbindung genannt wurde zu Jeffrey Epstein. Also Cohn war offiziell Democratic Party, aber Cohn bearbeitete halt eben dann hauptsächlich die Kandidaten der Republikaner. Und er hatte auch eine wichtige Rolle bei den Präsidentschaftskampagnen 1976 und 1980, also gerade die Kampagnen von Ronald Reagan. Dort rekrutierte dann Cohn den jungen Roger Stone. Und Stone hatte ja dann so einen Geldkoffer hier hinterlassen an der Türe von dem Hauptquartier der Liberal Party. Und Cohn traf dann auch auf Paul Manafort, der dann später mit Stone eine Firma machte. Und Paul Manafort managte dann später auch die zeitweise die Präsidentschaftskampagne von Donald Trump. Cohn schaffte es auch noch hier mit seinen Verbindungen bestimmte Richterposten zu besetzen. So gelang es dann auch Donald Trumps Schwester Marianne Trump Barry hier zu befördern oder hier einen Job zu verschaffen. Trumps Schwester wurde dann Bundesrichterin. Und Trump machte dann einen Anruf bei Cohn und dankte ihm für diese Aktion. Ja, und dann gab es hier noch eine interessante Verbindung zu zu William Casey. Der wurde dann später, also er wurde mal irgendwann CIA-Direktor und leitete zuvor die Kampagne von Präsident Reagan. Und Reagan hatte ja auch notorische Mafia-Verbindungen, vor allem auch in Hollywood. Und dann galt ja William Casey immer so ein bisschen als der nettere CIA-Direktor, der halt dann irgendwie wichtige Geheimnisse der Agency verriet an die Presse, die sogenannten Kronjuwelen und Dokumente über MK Ultra und so, aber Casey war auch total verbunden und connected. Und es gab eben diese Verbindung zwischen Cohn und Casey. Ja. Und Reagans Mafia-Verbindungen. Reagans Mafia-Verbindungen hatten auffällige Überschneidungen mit den Verbindungen von Louis Rosenstiel, den wir schon genannt hatten, aus dieser alten Gruppe, aus dieser alten Gang. Und Reagan hatte dann so einen Förderer namens Lou Wasserman. Und Wasserman, natürlich Mafia-Verbindungen. Wasserman war Präsident von MCA und ein großer Hollywood-Mogul. Und der konnte eben dann Reagan eben zu dieser großen Hollywood- und Fernsehkarriere verschaffen. Und dann machte man auch noch mit den Verbindungen eben hier Reagan zum Präsidenten der Screen Actors Guild. Und das war so das Sprungbrett für halt Reagans spätere politische Karriere. MCA finanzierte auch Reagans Gouverneurskampagne 1966, weil du musst ja meistens erst irgendwie so einen Gouverneursposten oder Kongressposten ergattern, bevor du später antreten kannst als Präsident. Und dann, als Reagan dann irgendwann Präsident wurde, bremste Reagans Administration dann die Ermittlungen gegen MCA. Also diese Lou Wasserman-Organisation. Ja, und dann gab es halt eben hier dieses seltsame Netzwerk da während der Präsidentschaft von, also das war dann also Reagans Präsidentschaft und dann Bush Seniors Präsidentschaft. Da gab es dann auffällige halt eben solche Pädo-Geschichten, die dann ans Licht kamen, teilweise verbunden mit den Katholiken und diesen einflussreichen katholischen Anführern. Gab es diesen Kardinal Francis Spellman von der Erzdiözese New York. Spellman wurde beschuldigt der Pädophilie. Und Spe also Spellman, der total suspekt war, Spellman war ein Freund von Roy Cohn und auch ein Kunde oder ein Klient von Roy Cohn. Und man vermutet, es heißt eben, dass Spellman auch bei diesen Partys war. Spellmans Enkel Ned Spellman arbeitete für Roy Cohn, sagte hier Life Magazine. Also, dann gab es einmal diesen großen Zeitungsbericht, irgendwie Washington Times, Callboys im Weißen Haus, also gewisse Typen können da ein- und ausspazieren. Und dieser Craig Spence machte da einen Haufen Aussagen. Spence meinte dann, seine Kontaktleute im Weißen Haus, die Erlaubnis, ihm halt dann Callboys rein und raus zu bringen. Callboy, also halt männliche, also so die Implikation, männliche Prostituierte reinzubringen für hohe Funktionäre in der George Bush Senior Administration. Und ein Name, der da mehrmals genannt wurde, also ein Mann, der beschuldigt wurde, war der National Security Advisor Donald Gregg unter Bush Senior. Gregg war mal bei der CIA, wurde dann National Security Advisor für Bush, als Bush Vizepräsident war, der Vereinigten Staaten. Und Gregg hatte auch nochmal gearbeitet bei der CIA unter William Casey, der ja ein Kumpel war von Roy Cohn. Und dann als diese Ermittlungen rauskamen, also dieses Pike Committee und Church Committee, das waren die Ausschüsse, die eigentlich dann herausfinden sollten, was die CIA alles für dreckige Operationen gemacht hatte. Diese Ermittlungen, diese Ausschüsse im Kongress und so, diese Ermittlungsausschüsse wurden dann gebremst. Wurden dann gebremst von diesem Gregg und von William Barr. Und Barr wurde später, dieser William Barr, der die Ermittlungen bremste, wurde später George Bushes Justizminister, Attorney General. Und genau dieser Barr ist jetzt auch wieder Justizminister, Attorney General unter Trump. Und er war auch verantwortlich letztendlich dann für die Ermittlungen oder generell für die Sicherheit von Jeffrey Epstein, der in einem Hochsicherheitsgefängnis verstorben ist, angeblich mit Selbstmord. Und Barrs Vater hatte schon gearbeitet für den Vorläufer des CIA, nämlich für das Office of Strategic Services. Und der alte Barr hatte damals Jeffrey Epstein rekrutiert. Ja, Jeffrey Epstein war damals hier, hatte die Highschool abgebrochen. Bekam dann aber über Barr einen Job vermittelt, nämlich als Lehrer bei der elitären Dalton School. Und als Donald Barr, der ältere Barr, als der dann Epstein anheuerte, arbeitete Barrs Sohn schon für die CIA. Und eigentlich müsste jetzt Bill Barr sagen, er darf nichts zu tun haben mit dem Epstein-Fall, mit diesem gesamten Epstein-Thema. Er müsste sich da eigentlich da zurücknehmen oder gar aus dem Amt hier ausscheiden, wegen diesen persönlichen Verbindungen, aber Barr macht hier einfach weiter. Und Barr spielt jetzt denjenigen, der halt sich so aufregt und sagt, das sei ja so suspekt, dass Jeffrey Epstein in Haft gestorben ist. Und da werden wir jetzt mal untersuchen, was denn los war mit diesen irregulären Vorgängen da in dem Gefängnis. Ja. Und als dann Craig Spencers Callboy-Ring da ums Weiße Haus herum, als dieser Callboy-Ring da aufflog, dann kam es zu diesen Ermittlungen und Enthüllungen zu diesem Pädo-Netzwerk Omaha, Nebraska, der Franklin-Skandal. Ja, also da gab es auch diese Doku drüber, die dann glücklicherweise ins Netz geleakt ist, Conspiracy of Silence. Also finden das vielleicht noch auf YouTube, wobei das ja, glaube ich, immer wieder, wobei das auch immer wieder gelöscht wird. Man fand das auch immer wieder auf File-Sharing-Webseiten, BitTorrent. Also das war ja noch die Ära, bevor YouTube so mächtig wurde und bevor Social Media so mächtig wurde. Ja, da kamen die Leute auch prima klar und bekamen hier alles Material, was sie haben wollten. Okay, die ersten Ergebnisse sind schon mal hier negativ. Suchen wir mal nach Conspiracy of Silence Franklin. Schauen, ob YouTube das alles schon wegzensiert hat. Hier ist so ein Upload. Hier ist ein Upload. Sogar in ganz, ganz netter Qualität. Also man findet das noch im Netz. Ich habe auch irgendwo noch eine ultra hochqualitative Kopie davon, obwohl die auch ganz nett zu sein scheint. Nee, das ist keine so gute Kopie. Also die ich habe, ist irgendwie fast 1 zu 1 von dem VHS-Tape runter. Also von diesem Workprint-Tape, was es damals gab, und der Ton ist auch besser. Also eigentlich, wie gesagt, dieser Film war unglaublich bekannt eigentlich. Diese Doku war unglaublich bekannt in den Kreisen der Verschwörungsinteressierten und so. Und da wurde immer mehr gesucht und ermittelt und so. Immer mehr geforscht. Aber in unserer heutigen Zeit, in den letzten paar Jahren, wurden die Verschwörungsmedien total aufgekauft und manipuliert und auf Neurechts gedreht und auf diesen komischen Pro-Trump-Republican-Zionisten-Kurs gedreht. Oder halt auf diesen Neonazi-Kurs gedreht. Wobei die Neonazis auch unter Kontrolle sind und von diesen Geheimdienst-Mafia-Netzwerken und unter Kontrolle der Israelis und so. Naja, und das FBI hat anscheinend hier diese Ermittlungen auch ruiniert, in diesem Franklin-Fall. Und nun kam ja raus, also vor wenigen Tagen, eigentlich vor so einer Woche vielleicht oder sowas, kam mir dann raus, Jeffrey Epstein hatte eine Abmachung mit dem FBI. Also das drehte sich um die damaligen Anklagepunkte vor 10 Jahren. Epstein müsse halt Informationen liefern und im Gegenzug wird dann Epstein geschützt vom FBI vor weiteren irgendwie Anklagen oder sowas. Das kam jetzt ans Tageslicht und jetzt macht das FBI eine Razzia auf seiner Pädo-Insel und man fand dann angeblich sein Blackbook mit den Adressen und so. Aber man kann dem FBI ja nicht trauen, weil diese Behörden ja notorisch verbunden sind mit diesem Netzwerk. Das ist dasselbe Netzwerk, das auch diese Verbindungen hatte zu Jeffrey Epstein. Also erwarten Sie sich nichts vom FBI, erwarten Sie sich nichts von Donald Trump, erwarten Sie sich nichts von Attorney General Barr, erwarten Sie sich nichts von Infowars, erwarten Sie sich nichts von den neurechten Medien. Sondern, und glauben Sie nicht, das lässt sich einfach abhaken unter Clinton Murders oder diese Clinton Morde. Das ist alles viel größer und das umfasst wirklich hier die gesamte politische Sphäre, die gesamte ideologische Sphäre. Und hier muss man eben ansetzen. Weil man kann, es ist genügend Information da, um diese Typen halt Stück für Stück hochzunehmen. Ja, aber man braucht halt wirklich dann diese Professionalität. Und man kann nicht irgendeinen Schlons hier veröffentlichen, der dann schlecht recherchiert ist oder der halt einfach dann grob fehlerhaft ist. Der ehemalige FBI-Direktor Louis Free wurde dann auch angeheuert von Alan Dershowitz und Alan Dershowitz wird beschuldigt oder wurde beschuldigt. Alan Dershowitz wurde beschuldigt, dass er hier dann zu viel gefeiert hätte mit den Mädchen, mit Epstein zusammen. Und Free wurde dann auch noch Richter für den District Court for the Southern District of New York. Und den Posten bekam er anscheinend dann mit Hilfe von Cohens Partner in dieser Kanzlei, Tom Bolin. Und dann haben wir noch hier so eine interessante Personalie. Eine der wichtigsten einer der wichtigsten Staatsanwälte oder Prosecutor, also der wichtigsten Anwälte in diesem oder Staatsanwälte in diesem Jeffrey Epstein-Fall. Eine der wichtigsten Figuren hier ist Maureen Comey, die Tochter des ehemaligen FBI-Direktors James Comey. Also Jeffrey Epstein war damals rekrutiert worden. Also Jeffrey Epstein wurde rekrutiert damals von diesem Cohen-Netzwerk. Und dieses Roy Cohn-Netzwerk verschaffte dann Epstein einen Job nach dem anderen. Also zum Beispiel verschaffte man Epstein einen Job bei Bear Stearns, dem großen Finanzhaus. Danach Bear Stearns arbeitete Epstein angeblich hier für besondere Kunden. Darunter angeblich auch der Iran-Contra-Waffenhändler Adnan Khashoggi. Und dann kam Epstein in Kontakt mit Leslie Wexner. Und Leslie Wexner ist ein Milliardär aus dem Umfeld von Maya Lansky und den Bronfmans und so. Also auch wieder jemand aus diesem Roy Cohn-Orbit. Und Roy Cohn war der Mentor von Donald Trump. Also Lauder, Wexner, die Bronfmans, man nennt diese Typen auch die Mega Group. Also Typen wie Michael Steinhardt. Und dann haben wir eben dann noch diese Leute, diese Maxwells, also Ghislaine Maxwell und ihr Vater Robert Maxwell. Robert Maxwell, höchstwahrscheinlich ein Mossad-Agent, eventuell auch Sowjet-Agent. Maxwell war ein Geschäftspartner von Charles Bronfman. Und hier, Ghislaine Maxwell hat dann hier den inneren Zirkel betreten, mal von Jeffrey Epstein. Und sie, laut Anklage, soll ja hier Mädels besorgt haben für Epstein. Sie hat es bisher immer abgestritten. Jetzt kam hier eine Meldung raus nach der anderen in den Massenmedien, dass sie umgedreht worden sei vom FBI oder von den Behörden, dass sie jetzt irgendwie aussagen würde und so, aber sie ist zu tief drin in diesem Sumpf. Außerdem, die Ermittler sind alle zu tief drin im Sumpf, also glaube ich kaum, dass da jetzt irgendwas richtig Krasses rauskommt. Vielleicht hat man das ein oder andere Bauernopfer, ja, also den einen oder anderen lässt man über die Klinge springen und vielleicht landet sie ein paar Jahre im Knast. Und wenn sie dann rauskommt, ist ihr Konto, ihr Nummern, geheimes Nummernkonto in der Schweiz oder irgendwo auf den Virgin Islands gut gefüllt. Who knows? So läuft das ja. Also dann hier dieser Ronald Lauder von dieser Mega Group. War auch mal in der Reagan-Administration. Spendete Geld an israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu. Ist auch ein Freund von Donald Trump und Roy Cohn gewesen. Und Ronald Lauder. Ronald Lauder ist eben der Erbe von diesem St. Lauder Kosmetik-Imperium. Er ist der Präsident des World Jewish Congress und so, also man versucht sich halt dann immer diese Posten zu kaufen oder zu ergattern, die einen dann möglichst legitim aussehen lassen. Und dann heißt es hier, dieser Lauder kennt Donald Trump über 50 Jahre lang. Also die kannten sich schon, da war Trump noch ein Student an der Wharton School an der University of Pennsylvania. An der Schule war auch Lauder, an der Uni. Und Roy Cohn hat eine enge Verbindung zu Lauders Mutter, St. Lauder. Und 1983 wurde Ronald Lauder United States Deputy Assistant Secretary of Defense for European and NATO Affairs. Das ist einer der höchsten Verteidigungsposten, Verteidigungsämter, obwohl Ronald Lauder aus einem Kosmetikimperium stammt und der keinerlei andere Erfahrung hatte von Wert und bekommt trotzdem diesen Megaposten. Und dann ähm, Und dann wurde auch eingeladen hier für so ein Gala-Dinner von dieser jüdischen Loge, diesem Logensystem B'nai B'rith. Und dieses Event war halt dann zu Ehren von Roy Cohn. Und dann hat man hier, also auch bei der Beerdigung von Cohn, das war ja wie so ein Staatsakt fast schon, haben zig wichtige Leute gesagt, international. Wir haben Roy Cohn so viel zu verdanken. Und dann hatte man hier diese, also hat man hier dieses Gala-Dinner. Und hier diese ganzen wichtigen Leute, die dann damit zusammenhingen mit diesem Gala-Dinner für Roy Cohn oder für das Andenken an Roy Cohn, diese wichtigen Typen waren Rupert Murdoch, Donald Trump und der damalige Anführer von Bear Stearns, Alan Greenberg, und die haben alle Verbindungen zu Jeffrey Epstein. Ja, und dieser Lauder soll auch Mossad-Verbindungen haben, also spendet Geld an diese IDC Herzliya, eine israelische Universität, die mit dem Mossad zusammenhängt. Und so weiter und so weiter. Ja, also, und die sogenannte Mega Group, das sind so Milliardäre, geschaffen von Charles Bronfman, Leslie Wexner. Also es soll sich um 20 jüdische Milliardäre handeln. Und die haben halt eben dann, wie es halt bei allen Milliardären so ist, halt auch, oder bei fast allen, gewisse Mafia-Verbindungen. Ja, diese ganzen Querverbindungen. Also die Bronfmans spendeten dann Geld an die Anti-Defamation League, und die dann mit der B'nai B'rith zusammenhängt. Und das sind halt eben dann auch Organisationen, die halt dann ihre Agenten haben in der ultrarechten Szene, in der rechtsextremen Szene, in der neurechten Szene. Hier, Roy Cohns Vater war schon Mitglied von der B'nai B'rith, von diesen Logen. Und dann, wen hatten wir hier noch? Ja, Max Fischer von dieser Mega Group schuf dann die National Jewish Coalition. Inzwischen heißt die Republican Jewish Coalition. Also das sind diese pro-Israel-neokonservativen, pro-Republikaner-Typen. Und die sind dann immer sehr kriegsbegeistert und so. Und bei dieser Lobbyorganisation, da haben wir eben dann die großen Gönner Sheldon Adelson, das ist einer der ältesten Vertrauten von Donald Trump. Und Bernard Marcus, auch einer der ältesten Vertrauten von Donald Trump. Also die Bronfmans haben halt irgendwann eingeheiratet in die Rothschilds und so. Und halt so große Wall Street-Familien, Lehmanns, Loebs und so. Und das ist halt eben noch lange nicht die oberste Machtschicht. Das wurde halt immer so in der Verschwörungsliteratur so dargestellt, als sei das irgendwie der oberste Level, ja, Rothschilds und Astors und so. Aber solche Familien wurden ja überhaupt erst aufgebaut von dem Welfenhochadel, von diesem viel älteren, viel größeren britischen Empire, angloamerikanischen Welfenempire. Und dieses Empire entstand über Jahrhunderte und Jahrhunderte hinweg. Und man holte sich dann halt im Laufe der Zeit so ein paar Familien ins Boot, um dann in der Öffentlichkeit aufzutauchen, halt eben als Politiker oder als Banker oder andere Business-Leute. Und es ist halt auffällig, klar, selbst so die richtig guten Forscher wie Anthony Sutton waren halt spezialisiert auf die neueste Geschichte. Das heißt, die haben den Fehler gemacht, wie ich lange Zeit auch, nämlich man dachte halt so, ja, alles vor dem 20. Jahrhundert ist unwichtig, ja, alles vor dem 20. Jahrhundert oder wenig wichtig, ja, das alles vor dem 20. Jahrhundert ist irgendwie abgeschlossen, und sich so Themen wie die russischen Zaren, das ist alles erledigt, und der europäische Adel, alles irgendwie erledigt, 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 interessiert nicht mehr. Und dann deswegen entstand dann lange Zeit dieser Irrglaube, dass halt einfach dann diese Oligarchen die höchste Macht darstellten, aber dem ist eben nicht so. Dann Hatten wir noch alles? Hier haben wir noch diesen ehemaligen Präsidenten von dem Waffenkonzern General Dynamics, Lester Crown, dessen Schwager war David Schein. Denn David Schein arbeitet zusammen mit Roy Cohn damals für Joe McCarthy, den großen Kommunistenjäger. Und Cohn war ja schwul und Cohn hatte anscheinend David Schein als Lover. Und dann wurden die halt unglaublich sauer, als das Militär David Schein dann einzog für den Militärdienst, ja, und halt monatelang ins Ausland bringen wollte. Und dann drehte halt Roy Cohn durch und dann drehte auch Joe McCarthy durch und dann wollten sie das US-Militär attackieren. Unter letztendlich der Führung von Eisenhower, aber dann war das Militär halt eben dann doch stärker als McCarthy. Und so war die Karriere von McCarthy vorbei. Dann hier, noch ein Mitglied von dieser Mega-Group ist Lawrence Tisch, dem gehörte CBS News jahrelang. Und Tisch arbeitete mal für den CIA-Vorläufer Office of Strategic Services. Und beim OSS arbeitete auch Donald Barr. Der Vater vom jetzigen Justizminister unter Donald Trump. Und der alte Barr, Donald Barr, der rekrutierte ja schließlich Epstein. Und dann gab es halt eben dann diese Verbindungen zu Meyer Lansky. Dann haben wir hier noch einen also dann haben wir hier noch diesen George Nader aus diesem Netzwerk. Nader hatte Verbindungen zu der Trump-Kampagne 2016 und hat Verbindungen zu dem Trump-Vertrauten und Blackwater-Gründer Eric Prince. Und Nader wurde offiziell angeklagt hier wegen Child Sex Trafficking, also Kinderprostitution. Und Nader war schon zweimal erwischt worden mit großen Mengen Kinderpornografie, 1984 und 1990. Dann hatten wir noch diese Starspione von Mossad, Rafi Eitan, Tibor Rosenbaum. Und dann hier nochmal was zu den Maxwells. Also Robert Maxwell wurde eigentlich geboren unter dem Namen Jan Ludwig Hoch, wurde Mitglied der britischen Armee im Zweiten Weltkrieg. Also wie gesagt, man darf sich nicht da täuschen lassen bei diesen ganzen jüdischen Namen. Diese Typen leiten nicht das angloamerikanische Empire. Also Maxwell alias Hoch wurde Mitglied der britischen Armee im Zweiten Weltkrieg und dann ging die Karriere immer so weiter und so weiter. Maxwell soll laut zwei Autoren hier zionistische Paramilitärs bewaffnet haben, 1948 im Krieg. Soll Sachen geschmuggelt haben halt für das jüdische oder dann israelische Militär. Maxwell bekam dann ein Angebot von dem britischen Geheimdienst MI6. Angeblich hätte Maxwell abgelehnt. Dann ging, laut mehreren Quellenbehauptungen, Maxwell zum Mossad. Unter anderem sagt das Seymour Hersh. Und Seymour Hersh hat unglaubliche Quellen. Also Seymour Hersh hat dann dieses Buch draußen, The Samson Option, Israel's Nuclear Arsenal and American Foreign Policy. Und sogar Viktor Ostrovsky, der große Mossad-Aussteiger, der dann zwei Bücher veröffentlichte, By Way of Deception und dieses andere, wie hieß das auf Englisch? Herrgott, ich habe die beiden Bücher mindestens 5-mal gelesen. Also sogar Ostrovsky äußerte sich über Maxwell. Also Ostrovsky behauptete, der Mossad finanzierte so manche Operationen in Europa durch gestohlenes Geld von Maxwells Zeitungspensionsfonds. Also der Mossad lieh Maxwell Geld und Maxwell schob dann Geld zurück zur Mossad. Irgendwie so soll das gelaufen sein. Und dann ist nicht ganz klar, wie Maxwell gestorben war. Also vielleicht hat ihn irgendjemand umgelegt. Also irgendwann wurde Maxwell auch unbeliebt, weil er halt eben so viel Geld verblasen hatte und dann war das ganze Geld weg und irgendwelche wichtigen Leute waren sauer auf ihn und dann war Maxwell plötzlich tot. Und trotzdem bei seiner Beerdigung, also bei Maxwells Beerdigung in Israel, war das ein riesiger Staatsakt. Und diese ganzen, also der israelische Premierminister Yitzhak Shamir war da und hat eine freundliche Rede gehalten und gemeint, Maxwell hat mehr getan für Israel, als wir hier heute sagen dürfen. Dann weitere Reden wurden da gehalten bei dem Begräbnis von dem späteren Premierminister von Israel, Ehud Olmert. Und noch eine Rede von Shimon Peres. Er lobte dann Maxwells Dienste für Israel. Okay, okay. Maxwell arbeitete auch noch mit Charles Bronfmans Bruder Edgar in den 1980ern. Da ging es halt um Verhandlungen mit den Sowjets, um halt sowjetische Juden nach Israel zu lassen. Und da gab es dann so eine ganz berüchtigte Party. Mai 1989, Party auf Maxwells Yacht. Und bei dieser Party dabei waren Donald Trump und Tom Boland, der Partner von Roy Cohn. Dann war noch bei der Party dabei der CEO von dem Konzern, der dann bekannt wurde als Time Warner, Steve Ross. Und Ross hatte dann eine langjährige Verbindung zu den New Yorker Verbrecherbossen Manny Kimmel und Abner Zwillman. Zwillman war wieder ein Freund von Meyer Lansky. Und so weiter und so weiter. Also die waren alle irgendwie miteinander verwandt und hatten Beziehungen miteinander. Dann bei der Party, Yachtparty, war noch der ehemalige Secretary of the Navy, John Lehman. Und der wurde dann Teil von diesem Think Tank, der Neocons Project for an American Century, der ja so prophetisch die 9/11-Anschläge vorhersehen konnte. Das war ein paar Jahre, nachdem Epstein aus dem Knast rauskam. 2015 machte Epstein eine Firma mit Ehud Barak. Die Firma heißt jetzt Carbine und die macht so eine Software für diese Notruf-Callcenter, Emergency Service Provider und alle vermuten halt, oder man vermutet halt eben, da könnte vielleicht eine Spionagesache dahinter stecken. Wer weiß. Also, und dann geht es hier in dieser Artikelserie noch um diese Unit 8200, also das ist diese, das ist Israels elektronische Aufklärungsbehörde. Und diese Unit, oder Leute von dieser Unit 8200, die haben halt eben dann Querverbindungen zu anderen Softwarefirmen, die dann Produkte herstellen für die ganze Welt, oder Verbindungen zu dieser privaten Spionagefirma Black Cube, die man halt anheuern kann. Black Cube gab es auch einen Artikel letztens in der Welt Online, also in der Springerpresse. Und der Artikel war total freundlich gegenüber Black Cube. Und ich meine, die Springerpresse hat ja sowieso eine Nibelungentreue gegenüber Israel, aber hauptsächlich primär das angloamerikanische Empire. Ja. Und McCarthy damals, ja, der große Kommunistenjäger. McCarthy war ein narzisstischer Hochstapler und Alkoholiker und das war natürlich für das Establishment sehr, sehr wichtig. Also den Posten oder die Karriere bekam McCarthy vermittelt durch das Skull and Bones Netzwerk, also vor allem die Taft-Familie. Ja. Und Skull and Bones, diese Geheimgesellschaft, die kontrolliert halt eben die US-Geheimdienste, das US-Militär, auch Banking und so. Skull and Bones ist im Prinzip nichts anderes als eine wichtige Geheimdienst des Welfen-Hochadels, also des klassischen Imperiums. Und dieses klassische Imperium, dieses Welfen-Empire, Skull and Bones, die bauten ja die Sowjetunion überhaupt auf heimlich, verkauften den Sowjets alles, was sie brauchten. Und dann besetzte Skull and Bones eben diesen Posten, Chefjäger auf Kommunistenjagd. Man besetzte diesen Posten ausgerechnet mit einem Dödel wie McCarthy. Und das war natürlich die perfekte Entscheidung, weil McCarthy hätte nie wirklich was Richtiges rausgefunden. Sondern McCarthy vermutete einfach, hier gibt es Homosexuelle und da gibt es Sowjet-Sympathisanten und hier hatte mal jemand in seiner Jugend irgendwie eine Mitgliedschaft bei irgendeiner linken Gruppe und so. Also da kam nie irgendwas Richtiges bei raus. Und man konnte halt eben dann den Eindruck erwecken, man jagt hier wirklich Kommunisten und man konnte halt eben dann auch den Eindruck erwecken, man geht dabei zu weit und die Linken hätten ja auch irgendwie Argumente und so, dass das halt irgendwie zu weit ging und so. Das war natürlich perfekt in der damaligen Situation. Ja, man hielt auch die ganzen Politiker beschäftigt. Und der Einflüsterer von McCarthy war halt eben dann Roy Cohn. Und man hatte McCarthy anscheinend halt eben in der Hand, weil McCarthy war nicht nur ein Säufer, sondern auch ein Fummler, der irgendwelche jungen Mädels befummelt hatte. Und McCarthy hatte sich halt eben dann durch geschickte Publicity und Manipulation hochstilisiert. Also McCarthy hatte sich hochstilisiert zum kampferfahrenen Heckschützen im Krieg. Tail Gunner Joe in seinem Kampf verwundet worden und später belobigt worden. Tatsächlich hatte er bei der Truppe bloß einen Partyunfall. An ernsthaften Kampfeinsätzen war er aufgrund seiner Dienststellung kaum mit persönlichem Risiko beteiligt. Bordschütze war er nur im bereits militärisch gesicherten Hinterland im Krieg, wo er Zivilschäden anrichtete. Ja, aber mit halt eben den entsprechenden Connections und der Hilfe von Robert Taft, Skull and Bones Mitglied, wurde er halt eben dann Politiker, kam in den Senat. So hatte man das damals gedeichselt. Und 1950 erklärte er McCarthy öffentlichkeitswirksam, er sei im Besitz einer Liste mit den Namen von 205 Personen, die Mitglieder der Kommunistischen Partei seien, die würden aber noch in hohen Positionen arbeiten in Amerika und so. Also er war dann auf der Jagd nach den Linken, aber diese Liste war nur eine Luftnummer. Und dieses Muster sehen wir eben heute noch. Also wir haben das dann in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen. Das heißt, immer dann, wenn Leute ein bisschen nahe kommen an diese Verschwörungsstrukturen, immer wenn die Leute ein bisschen näher kommen, dann bringt man das Ganze wieder in dieses Links-Rechts-Denkmuster. Also man hat damals gesagt, naja, die Verräter im amerikanischen System, das sind halt die Linken und die arbeiten mit den Chinesen zusammen und mit den Sowjetrussen zusammen und so und das sei die große Verschwörung. Ja. Es sei diese kommunistische Verschwörung. Und so hat man dann eben dann auch also so hat das Establishment dann auch über diverse Mittelsmänner die Verschwörungsliteratur designt, ja, also meistens hieß es ja einfach bla bla jüdische Weltverschwörung, irgend so ein geheimes jüdisches Zentrum, das man nie wirklich greifen kann und das nie aufgehalten wurde, nie gab es da irgendwie was ich, Attentate oder Staatsstreiche. Also nie konnte das britische Empire wurde gestohlen von diesen Juden und diesen Emporkömmlingen, das ganze britische Empire wurde gestohlen und die USA wurden auch noch gestohlen als Empire von diesen paar Juden und niemand hat diese paar wenigen Juden aufgehalten. Haha. Also dieser Unfug wurde lange, lange Jahre, 100 Jahre lang oder mehr verkauft hier in der Verschwörungsliteratur. Und dann hatte man irgendwie auch noch diese Abwandlung, dass halt eben der Kommunismus strikt irgendwie jüdisch sei und bolschewistisch, also der Bolschewismus sei jüdisch und dann hatte man diese zwei Linien und konnte halt eben dann Leute damit hier manipulieren, ja, dass sie halt dann denken, okay, wenn es eine Verschwörung gibt, dann ist sie jüdisch und wenn es eine Verschwörung gibt, dann ist sie irgendwie kommunistisch, ja. Und so hielt man die Leute in Unkenntnis darüber, dass halt eben dieses viel, viel größere Empire existiert, das halt eben dann ja, weltweite Ausmaße hat und dass dieses Empire links und rechts mit einschließt, auch die extreme Rechte. Und man nutzte halt dann an manchen Stellen gezielt halt irgendwelche Israelis oder gezielt irgendwelche jüdische Gesichter und machte das Ganze sehr plakativ, sehr demonstrativ. Also wenn es wirklich eine jüdische Weltverschwörung gegeben hätte, hätten wir alle nichts davon mitbekommen. Man hätte auf keinen Fall irgendwie die Rothschilds ins Rampenlicht gestellt mit diesen großen Palästen und den großen Geldsummen. Man hätte nie und nimmer irgendwelche jüdischen Gesichter da genommen als Galeonsfiguren für die kommunistische Revolution in Russland und so weiter und so weiter. Und man verkaufte halt eben dann die Ausweitung der Geheimdienste und die finsteren Staatsstreiche im Ausland, Diktaturen im Ausland, man verkaufte halt eben dann auch diese Sexerpressungsoperationen, man verkaufte das alles als Maßnahme gegen die Kommunisten. Und jetzt haben wir natürlich dann eine logische Weiterführung dieses Programms der Sexerpressung, weil heute muss man ja auch irgendwie schützen, heißt es, schützen vor russischen Spionen und vor chinesischen Spionen. Und die Democratic Party in Amerika hat sich sehr wohl hier und da eingelassen auf die Chinesen, aber man darf das nicht so limitiert betrachten, ja, dass die Democrats jetzt die großen Verräter seien mit den Chinesen im Boot und dass halt dann die Republicans jetzt die Guten seien, irgendwie unter Trump. Ist ja so simpel, ist die Welt nicht. Man kann halt eben dann diese Programme endlos weiterführen und immer dann sagen, das sei halt einfach diese Agentenjagd. Und hiermit habe ich halt nochmal notiert gehabt, hier Alex Jones, ja. Alex Jones ist jetzt pro Trump geworden. Alex Jones ist hier sehr zionistisch geworden, heuerte Roger Stone an, preist Leute bei Fox News. Alex Jones heiratete eine ehemalige Escort-Dame, eine jüdische ehemalige Escort-Dame, und Alex Jones hatte und hat vielleicht noch eine Bronfman als Anwältin. Und ich meine, wenn Sie diese Deposition gesehen haben, also diese Aussage, die Alex machen musste mit diesen Sandy Hook-Gerichtsprozessen, das wurde dann geleakt im Netz oder gepostet von diesen Anwälten da im Netz, da fragten gegen Ende dieses Videos, dieser Deposition, da fragte dann dieser eine Anwalt, fragte dann Alex Jones, was ist mit dieser einen und anderen LLC-Firma von dir oder von Ihnen? Also bekannt ist ja Free Speech Systems LLC, also Limited Liability Company, eine Unternehmensform. Also Infowars wird betrieben mit dieser Free Speech Systems LLC-Firma von Alex Jones. Aber dann gab es irgendwie noch andere LLCs, und als die Frage nach diesen anderen LLCs kam, da hat man dann gemerkt, dass Alex Jones dass Alex Jones irgendwie der Arsch auf Grundeis ging. Also er wurde extrem tens, er wurde extrem angespannt und wollte am liebsten überhaupt nichts dazu sagen. Ja. Alle anderen Fragen hat er irgendwie immer so teilweise abgeblockt mit irgendwelchen ausschweifenden Erklärungen und Geschichten. Aber bei dem Thema fast kein einziges Wort. Ja. Und er bekam voll die Panik, und diese Anwälte wussten irgendwie schon mehr, als sie hier durchscheinen ließen. Die wussten anscheinend schon, für was diese Firma benutzt wurden. Und wer weiß, was das ist. Ja. Ob es jetzt eine Offshore-Firma ist, ob da Geld drüber lief, Geld von irgendwem und so. Das kann alles noch irgendwie rauskommen. Und ja, wer weiß, was da alles noch rauskommt oder wer da irgendwas in der Hand hat gegen Alex Jones. Also so läuft halt eben dieses Spielchen, und wie gesagt, die ganze Neurechtsszene ist halt eben sehr stark beeinflusst von diesen israelischen Kreisen und die rechtsextreme Szene, Neonazi-Szene ist halt total vereinnahmt infiltriert. Und man kann jetzt nicht quasi einfach nur paranoid sein und sich irgendwie zurückziehen und nichts mehr machen, nichts mehr tun, nichts mehr forschen. Ganz im Gegenteil, man kann daraus immer mehr und mehr lernen und dann immer besser damit agieren. Ja? Und man kann halt irgendwann sagen, bei dem einen oder anderen, man kann ja bei dem einen oder anderen sagen, okay, es gibt keinen Grund, dem zu trauen, mit den ganzen Verbindungen und den ganzen komischen Sachen, die da laufen. Suchen wir uns lieber jemanden, der vertrauenswürdiger ist. Das muss man hier ganz, ganz groß schreiben. Ja. Dann Was hatten wir noch hier aktuell im Zusammenhang? Die neue Executive Order gegen linke Social Media Manipulation. Finden die Story auf recenter.com. Es wurde ja lange Zeit angekündigt, nachdem Facebook Löschungen gemacht hatte und YouTube Löschungen gemacht hatte. Und so weiter und so fort. Also dann hieß es halt immer wieder, dass die Konservativen benachteiligt werden. Und dann gab es dann die Linken, die dann wieder rumgeguckt haben und gesagt haben, ja, aber so ganz stimmt das irgendwie nicht. Und so viele Rechte, wie auch immer, wurden jetzt auch nicht gelöscht und bla. Aber es liegte dann doch immer wieder durch, dass halt Personal, also Leute von diesen Social-Media-Giganten, dass halt irgendwie dann doch immer wieder durchgesickert ist, ja, wir wollen hier Shadowbanning, wir wollen dieses und jenes gegen halt Konservative. Und dann wurde groß angekündigt, Donald Trump wird eine Executive Order rausgeben. Das ist eigentlich ein Instrument, mit dem ein Präsident gar nicht überhaupt regieren soll. Das wurde auch immer beklagt unter Obama und Bush und so, dass sie halt dauernd irgendwelche Executive Orders raushauen und das rechtlich eigentlich umstritten ist. Aber jetzt wurde dann gefeiert, natürlich auf Infowars.com, gefeiert, eine große Executive Order kommt von Donald Trump. Und diese Executive Order wird halt dann den Social Media Companies eine auf den Deckel hauen und diese Manipulation der Social Media Firmen verhindern und Alex Jones erhofft sich dann zum Beispiel wie andere auch, dass sie dann wieder auf YouTube senden dürfen und auf Facebook und so weiter ihre Sachen bringen dürfen. Und es wurde schon Panik gemacht, wenn Donald Trump nicht diese Richtlinien umsetzt, wenn Donald Trump jetzt nicht die Social-Media-Konzerne hier an die Leine nimmt, dann wird Donald die Wahl 2020 verlieren. Und jetzt haben wir Entwürfe, die dann rumzirkulierten und durchgesickert sind, unter anderem an CNN. Jetzt haben wir Entwürfe von dieser Executive Order und das ist wirklich eine ganz, ganz komische Nummer. Also diese Regeln, die neuen Regeln würden halt der FCC-Behörde einen Haufen Macht geben, ja, was man jetzt sagen kann online und was nicht. Die neuen Regeln könnten auch künftig von Democrats im Weißen Haus benutzt werden und die geplanten Änderungen betreffen nicht nur die großen Social-Media-Netzwerke, sondern die Änderungen betreffen dann auch eine große Anzahl von Websites und Diensten, also auch kleinere, mittelgroße Websites und Dienste und Plattformen. Es betrifft dann jeden. Und die kleineren und mittleren Plattformen haben ja nicht so viel Kohle für Anwälte, also kann das sehr haarig werden. Und paradoxerweise könnte dann diese neue Richtlinie könnte dann eher hier zugunsten von Facebook und solchen Firmen ausfallen. Ja, weil Facebook kann sich die Anwälte leisten, die kleineren nicht. Theoretisch könnten also künftig auch konservative Foren und andere Plattformen, Videoplattformen, genauso gemeldet und verklagt werden, wenn der FCC nicht gefällt, wie dort beispielsweise linke Inhalte von Usern gelöscht oder anderweitig benachteiligt werden. Ja. Also und hier so ein Kommentar von Evan Greer, stellvertretender Direktor von Fight for the Future, der sagte dann, massenhafte Zensur von Online-Inhalten in der Praxis bedeutet, dass das immer die jeweils gerade an der Macht befindliche Partei entscheiden kann, welche Meinungsäußerung im Internet erlaubt ist. Also nicht ganz klar, welcher Draft hier letztendlich dann vorgebracht wird und so, aber normalerweise müsste Infowars und müssen alle anderen sagen, das ist schrecklich. Bloß keine solche Regulierung. Man müsste halt viel eher mit diesen Antitrust-Gesetzen kommen, also gegen Kartellbildung und Monopolbildung. Und dadurch halt eben dann diese Social-Media-Giganten ausbremsen, aber bitte nicht so eine komische Executive Order und eine Machtergreifung der FTC oder der Federal Trade Commission und der FCC, Federal Communications Commission. Also eigentlich müsste Infowars protestieren, aber was macht Infowars? Macht Werbung für Trump und diese Executive Order. Ist das nicht heikel? Und Sie erfahren natürlich auf recenter.com auch die aktuellen Erkenntnisse zu dem angeblichen Selbstmord von Jeffrey Epstein. Also wir kriegen immer wieder neue Informationen rein, wie der sich da erhängt haben soll. Dann hat jetzt das Gefängnis und auch das Justizministerium unter Barr, ja, haben halt eben jetzt eine plausible Ausrede, weil sie sagen, schon seit Jahren sind diese Gefängnisse unterbesetzt mit Personal. Also man kann da nicht mal irgendwie genügend Leute bereitstellen. Die arbeiten alle Überstunden und niemand hat die Zeit, da die Regeln einzuhalten. Und deswegen heißt es jetzt, war das leider auch der Fall bei Epstein. Dann, dann haben wir halt alle wichtigen Sachen ausgegraben. Halt die wichtigen Sachen ausgegraben. Was von den Mordthesen zu halten ist. Die wichtige Rolle von Prinz Andrew, also wir haben ja jemanden involviert, der demonstrativ sich auf die Seite von Jeffrey Epstein stellte. Und Prinz Andrew, hier einer von dem absoluten Hochadel, Welfenhochadel. Also alle Details finden Sie auf recenter.com und wir schauen uns alles Mögliche an. Wir schreiben nicht einfach nur ab, was jetzt in diesen komischen Foren passiert, so à la QAnon oder Agent Q. Und halt eben dann auch hier den ganzen Kontext. Also was waren die sogenannten Clinton-Morde? Was waren diese? Dann, wenn jetzt wieder halt im Netz geredet wird über MK Ultra und MK Monarch, also irgendwelche Sexsklaven und programmierte Sexsklaven und so, haben wir hier diesen Text hier auf Recenter gestellt. Vorsicht vor Falschinformationen zu MK Ultra und Monarch im Netz. Also ja, es gab gewisse heikle Programme, aber fast alles, was im Netz halt hier rum genannt wird. Also es gibt ja immer mehr Leute, die im Netz irgendwas posten und die dann irgendwelche Journalisten sein wollen, aber im Endeffekt wiederholen die immer nur diese ganzen alten Mythen und Märchen, die sie selber aufgeschnappt haben. Und fast alles, was sie da hören zu Monarch oder MK Ultras programmierten Sexsklaven, fast alles, was da im Netz rumgereicht wird, geht zurück auf dieses Buch von Fritz Springmeier und er war ein totaler Hochstapler. Die haben sich da einfach was zusammengereimt und es ist halt eben so fatal für die Aufklärung und auch war auch immer wieder fatal bei richtigen Gerichtsprozessen und Ermittlungen, immer wieder fatal, wenn dann so eine Falschinformation en masse hier da mit reinspielte. Also und diese ganzen alten Sachen wurden auch immer wieder rausgekramt, um zu sagen, Trump sei der Gute, Trump sei der Ritter des Lichts, der jetzt dann irgendwie diese Leute da verhaften wird und so. Und diese Linken seien dann diese teuflischen, satanischen MK-Ultra-Figuren und so. So einfach ist die Welt leider nicht. So einfach ist die Welt leider nicht. Tja, und was hatten wir noch an wichtigen Sachen in den letzten Tagen. Was hatten wir noch in den letzten Tagen? Und zwar, ja, wir hatten diesen Blackout in London, das Stromnetz. Wir hatten hier verschiedene wichtige Stories auf recenter.com. Und dann, hier noch wichtige aktuelle Entwicklungen. Sie finden das auch immer in unseren kommentierten Nachrichten. Eigentlich so gut wie jeden Tag. Also wirklich die wichtigsten Sachen zusammengefasst. Es gibt ja jeden Tag unzählige Nachrichten, aber wenig ist davon ist wirklich bedeutend oder motiviert die Leute zu irgendwas. Also hier haben wir massive Schulden in den USA, also auch unter Trump. Die massive Verschuldung geht weiter. Nuklearunfall in Russland. Die Frage ist, wie groß war dieser Nuklearunfall? Dann wir die Verlegung der US-Truppen von Deutschland nach Polen. Das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht, weil die können immer wieder neue Leute nachholen nach Deutschland. Aber es verschiebt halt, sag ich mal, diese Konfliktgrenze weiter weg von uns. Also wir hoffen, dass die Russen nicht so weit erobern bis fast zu unserer Haustüre. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Also ich glaube kaum, dass die jetzt hier die großen Anlagen hier in Deutschland abreißen oder stilllegen, weil dafür war das Zeug dann doch ein bisschen zu teuer. Ja, dann halt hier diese AfD-Abhöraffäre, also um Dirk Spaniel und dann soll diese eine neue rechte Zeitungsredakteur, Zeitschriftenredakteur noch mit drinstecken und so. Ich meine, das ist schon so eine Nummer, wenn die Leute sich in der AfD dann gegenseitig irgendwie abhören oder sie suchen Schmutz übereinander und so. Und wer weiß, wie weit sich internationale Geheimdienste schon in die AfD reingearbeitet hatten, weil es halt eben so leicht ist, Leute in Fallen zu locken, also wirtschaftliche Fallen oder Spionagefallen, Sexfallen und so. Deswegen ist es so wichtig, sich einzulesen in Spionage und Spionageabwehr. Dann hatten wir hier diesen Zufallszugriff hier in Deutschland, mal so einen wichtigen Linken da gefasst mit internationalen Verbindungen, mal dann festgestellt, die Linken haben hier so eine Tradecraft, so eine Erfahrung im professionellen geheimdienstlichen Vorgehen. Und normalerweise ist es so, wenn ein rechtes Verbrechen passiert, hast du nach 2 Tagen schon den Schuldigen irgendwie bekannt oder die Verdächtigen. Bei den Linken hörst du gar nichts mehr. Auch dieses Magnitz-Verfahren wurde eingestellt, man hat niemanden gefunden. Und auch hier gibt es halt eben dann sehr viel professionelle Ausbildung bei den Linken. Dann hatten wir auch eine ganz wichtige Story, also die realen Impfquoten in Deutschland sind viel niedriger, als man immer behauptet in den Medien. Also wir sind meilenweit entfernt von diesen 95% von wegen Herdenimmunität. Das heißt, wir hatten ewig keine Herdenimmunität gegen irgendwas und anscheinend. Und dann ist trotzdem nicht die Welt untergegangen hier in Deutschland. Und dennoch will man hier eine Impfpflicht durchsetzen, hat so getan die letzten Wochen und Monate, als müsse man ja nur ein paar Leute zwingen noch, um auf diese 95% zu kommen. Dann sehen wir Zerfallserscheinungen bei Fridays for Future, also die streiten sich da alle und Greta Thunberg ist jetzt halt einfach dieser Superstar, sie soll den Friedensnobelpreis kriegen, wird gemunkelt, sie macht jetzt irgendwie eine Bootsfahrt nach Amerika und so, also sie kriegt Promotion und Publicity und Publicity und Publicity. Genauso Luisa Neubauer, die ja auch irgendwie einflussreiche Kreise irgendwie hinter sich hat und die werden halt gepusht. Und wer da nicht mitmachen will, also wer halt eben dann ihr aufmuckt, der hat halt eben dann keine Karriere bei der Grünen Partei und Fridays for Future. Also werden die Leute recht schnell merken, wie der Hase da wirklich läuft, wer diese grüne Bewegung wirklich kontrolliert. Und wir sehen eine Radikalisierung von der grünen Bewegung, also das klingt im Moment noch relativ harmlos, ja, so ein paar maskierte Typen und so ein paar Ökoradikale, die von der großen Revolution träumen. Aber das kann halt eben dann, je nachdem, wer da Geld reinpumpt und Ausbildung reinpumpt, das kann schnell auch größere Züge annehmen. Also wir kriegen vielleicht irgendwann so eine grüne RAF oder so eine grüne Armeefraktion, ja, die dann Leute entführt und Anschläge macht und so. Bin ich mal gespannt auf solche Geschichten. Dann hatten wir noch die angekündigten Waffenrechtsverschärfungen mit Trump. Also das ist, sind wir gespannt, was da letztendlich dann umgesetzt wird und wie die Amerikaner darauf reagieren. Ganz, ganz heikle Nummer. Dann schauen wir hier auf das Feedback, was Zuschauer und Leser und Zuhörer hier uns mitteilen. Sich Kommentare, Anregungen, Beschwerden, was auch immer. Also dann hatten wir also hier schreibt jemand, ich hoffe immer auf einigermaßen einen Satzbau. Also hier fragt jemand namens Mutterschiff, wie erklärst du dir denn, dass man dich, den Herren YouTuber der ersten Stunde, nicht schon 20 Mal versucht hat anzuwerben? Oder hat man das schon 20 Mal versucht? Ich habe noch nichts von einem Versuch da gehört. Kenne einige YouTuber persönlich, habe davon noch nie gehört. Und so weiter. Also das heißt, die Frage hier oder das Feedback geht ja darum, ja, warum sollte man irgendwelche YouTuber anheuern? Warum, das ist Spionage, ist halt viel zu aufwendig und bla bla bla. Es gab jetzt noch nie einen richtigen klassischen Anwerbeversuch bei mir, also in 15 Jahren, wo dann irgendwie jemand entweder direkt oder hintenrum oder unter falscher Flagge versucht hätte, mich anzuwerben, ja, für irgendwas. Ich meine, das läuft ja meistens nicht so, dass jemand kommt und sagt, hallo, ich bin vom SWR oder ich bin von der CIA oder vom MI6 und würden gerne, dass du für uns arbeitest oder so, sondern meistens läuft es halt, also die nutzen irgendwelche Firmen oder irgendwelche Stiftungen oder irgendwelche Bekanntschaften und so und wickeln dich halt schrittweise ein, ja. Also läuft das normalerweise, dann ist es auch nicht notwendig, so viele verschiedene Leute zu rekrutieren, sondern es ist immer nur wichtig, die wichtigsten Leute zu rekrutieren, die halt die Meinung vorgeben und man kann halt dann, wenn andere das nachplappern, das halt dann, dieses Nachgeplapper dann fördern, unter anderem durch YouTube beispielsweise, wenn halt eben dann, lange Zeit ging ja alles, wurde ja alles gefördert auf YouTube. Also es ist wichtig halt, bestimmte Leute zu kontrollieren, bestimmte Leute zu rekrutieren und manchmal läuft das halt eben so, dass der YouTuber das gar nicht bemerkt. Also da gibt es dann irgendwie so ein Influencer-Network und die heuern dich dann an für eine neurechte Sendung und geben dir dann, ein fettes Gehalt pro Jahr und du musst einfach nur Content produzieren. Und der YouTuber braucht dann gar nicht wissen, was er da eigentlich macht. Ja, und sich andere YouTuber denken sich dann, oh, wie geil, ich muss nur das nachlabern, was diese großen amerikanischen Kanäle da machen und dann kann ich auch Kohle verdienen und so weiter und so fort. Also die Gier, meistens läuft das dann über persönliche Gier und Geltungssucht. Die Leute reden einfach das, was am einfachsten zu nachzuplappern ist und zu recherchieren ist und was halt am meisten Aufmerksamkeit einbringt. Am Anfang war es ja so, also als wir anfingen mit Infokrieg und so, waren wir noch lange nicht so weit in unserer Forschung wie heute und das war alles noch ein bisschen simpel gestaltet und das Themenspektrum war simpler und jedes einzelne Thema war halt eben simpler behandelt worden, wie es halt so ist, wenn man anfängt. Meistens ist es ja so, du brauchst ja gar nicht irgendwelche neuen Verschwörungs-YouTuber oder Blogger oder sowas. Du brauchst sie ja nicht direkt kontrollieren, weil meistens ist es so, der neue Verschwörungsreporter oder wie auch immer schreibt von den alten Verschwörungsmedien ab und diese alten Verschwörungsmedien waren dann unter Kontrolle. Und so funktioniert das dann meistens. Dann schreibt hier jemand, Das so Einzeiler oder so halbe Sätze, das bringt jetzt hier nicht sonderlich viel, das vorzulesen. Hier schreibt jemand, also hier schreibt Space Investor, die Gefahren sind meiner Meinung nach deutlich größer, als viele denken, also es geht um Prepping und so. Und ausländische Geheimdienste könnten mit minimalem Aufwand eine Aktion wie in Südtirol damals durchziehen, ein paar Masten der Hauptstromleitungen flachlegen, gleich so, dass Gleisverbindungen, Autobahnen und Flüsse, Kanäle mit blockiert sind. Allein die Anzahl potenzieller Nutznießer sollte die Alarmglocken läuten lassen. Dem kann ich so zustimmen. Also das ist auf jeden Fall ein Problem. Dann heißt es hier noch, Palantir finde ich höchst suspekt, schreibt derjenige hier. Ich finde, hier wird viel Schaumschlägerei betrieben, um den Börsenwert für den IPO hochzutreiben. Andere Firmen, die seit Jahrzehnten erfolgreich Geheimdienste mit Software beliefern, halten sich da viel bedeckter. Ich würde da keinen Cent reinstecken. Naja, das ist schwierig, genau da reinzugucken. Natürlich, weil wir haben den Code nicht hier, wir haben nicht den Einblick in die geheimsten Strukturen jetzt hier von Palantir und so. Aber ja, man darf nicht unterschätzen, was möglich ist mit Algorithmen. Die erkennen halt Muster, die ein Mensch überhaupt nie erkennen kann. Und es ist diese Asymmetrie. Die meisten Leute wissen fast gar nichts über Psychologie, schon gar nicht über ihre eigene. Und auf der anderen Seite hat man eben dann diese Algorithmen und irgendwelche Profis. Hier schreibt jemand. Hier schreibt jemand, die Leute, die in der Stadt wohnen, haben ein großes Problem, wenn so ein Katastrophenszenario kommt. Ich denke, man kann einen Brunnen selber bohren, wenn man das richtige Material hat. Ich denke, wenn es bei so einer Krise eine heftige Grippewelle kommt, wird es an Medikamenten fehlen. Das wird ein großes Problem geben. Ja, klar, Stadt ist natürlich ein Problem, aber es ist auch so, dass man jetzt diese Faustregel nicht immer anwenden kann. Also es heißt nicht immer, es ist nicht immer so, dass es in der Stadt dann unsicher ist und auf dem Land sicher ist, in der Einöde sicher ist. Es gab auch immer wieder Fälle, wo in der Stadt noch Zivilisation existierte, weil da einfach dann alles geballt ist. Auch die, man kann halt schneller mehr Leute versorgen. Und teilweise auf dem Land war dann halt eben der wilde Westen, ja, und die das Gesetz des Stärkeren. Also aber natürlich dann Großstadt, ja. Zu viele Leute, zu wenig Essen, zu wenig Wasser. Also hier. Hier schreibt Stallone. Hier schreibt Stallone, lieber Alexander, bitte nicht übel nehmen, aber du hast ganz schön zugenommen, oder? Wenig Zucker und mehr Sport könnte helfen, nicht böse gemeint. Ja klar, also wenn ich mir Aufnahmen ansehe von 2008 oder 2009 von mir, dann denke ich mir, wer ist denn der Kerl? Aber das ist wirklich so, wenn du, was ich 7 Tage die Woche arbeitest und mit Kindern und so weiter und so fort. Also du bist dann einfach nicht so, du bist dann so ausgelastet, dass dann halt eben dann Fitness halt irgendwie nur eine Sache ist, die man halt ab und zu zwischendrin praktizieren kann und so. Das ist, also noch habe ich, bin ich nicht auseinandergegangen wie Alex Jones. Das hält sich also noch in Grenzen. Dann. Schreibt hier. Viele Kommentare sind einfach sehr, sehr kurz, meistens nur so eine halbe Zeile. Manchmal auch off-topic. Hier schreibt noch Hans-Jürgen. Übrigens fällt auch die Kommunikation bei einem Blackout aus. Dann hört man besser auf sich selbst. Naja, man sollte schon in der Lage sein, hier halt eben dann Informationen zu kriegen. Also ich bin auch jetzt gerade dabei, hier zu sondieren, welche Antennen wir jetzt aufs Dach bauen wollen bei uns und so weiter, das ein oder andere extra Gerät. Also Funken ist schon so eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir hatten ja auch so eine Story auf recenter.com unter der Rubrik Zivilschutz. Mal kurz gucken, wo die hier sind. So funktioniert Funk ohne Handynetz, ohne Provider. Und da haben wir mal so ein paar Videos, interessante Videos hier zusammengekramt von YouTube. Also hier der Vergleich CB-Funk im Vergleich zu PMR, Walkie-Talkies, Handfunk. Also hier sieht man hier Midland-Geräte, so ähnlich wie die da. Das sind, glaube ich, die G7s von Midland. Inzwischen gibt es ja die neue Version, die G7 Pro. Dann hier jemand mit so einem, vom THW anscheinend. Blackout, Stromausfall, Kommunikation, wie funke ich? Was sind die verschiedenen Vor- und Nachteile von verschiedenen Geräten? Dann sieht man hier die, wie funktioniert das eigentlich, die CB-Funk-Antennenmontage an einem Land Rover Defender? Was gehört da alles mit rein, dass man da funken kann? Dann hier Kurzwelle auf Deutsch empfangen. Also wie kann man Radioprogramme aus sich tausenden Kilometern Entfernungen hier empfangen? Dann hier, meine Hobby ist die Kurzwelle. What the fuck? Also wie Leute halt eben dann hier tatsächlich ein interessantes Hobby pflegen. Also das ist ein cooleres Hobby, als irgendwas im Fernsehen zu glotzen. Das ist ein cooleres Hobby als viele andere Sachen. Und es hat halt eben dann auch einen Sinn und einen Zweck. Und Man hat dann wirklich Knöpfe zum Drehen, man kann das Ganze hier wirklich anfassen und man kann sich hier durch diese Frequenzen durcharbeiten und mit halt einem Transceiver halt eben dann auch mit Leuten kommunizieren. Und man kann dann Leute kennenlernen, die auch funken, die auch so preppermäßig drauf sind und man kennt dann, hat halt eben dann irgendwann so ein Netzwerk parat, das einem dann in der Not vielleicht hier weiterhelfen kann. Sachen koordinieren, Warnungen, gibt es irgendwelche Plünderer oder sonst irgendwas. Also Funken ist wirklich großartig und jeder sollte da einfach mal einsteigen. Wir haben auch im Recenter Shop neue Funkgeräte, also die neuen Sachen hier von Midland und Allen. Hier zum Beispiel dieses CT590S, das ist also ein VHF-URF-Amateurfunk-Handgerät für den 69 Euro. Also man will hier halt eben dann auch günstige Alternativen bieten für die Leute und ihren motivieren, dass sie halt sich so eine Amateurfunklizenz holen. Es gibt auch freie Funktechnik, natürlich dann CB-Funk, PMR-Funk. Und mit den neuesten Geräten ist das natürlich dann wesentlich angenehmer. Ja, also man hat dann hier eine gewisse Robustheit, man hat dann eben dann bessere Tonqualität und man hat nicht mehr diese unbedingt sehr riesigen Geräte, die man irgendwo unterbringt, sondern die Technik ist super weit ausgereift. Es gibt auch diese SSB, diese digitalen, hier diese SSB-Norm, digital mit doppelter Reichweite. Also viele neue coole Sachen hier bei uns im Recenter Shop, auch im Bereich Funk. Also da kann man hier wirklich mal was Sinnvolles machen. Diese Geräte halten ja teilweise wirklich ewig. Also es gibt Leute, die haben immer noch ihr Madison Grand Luxus CB-Gerät irgendwo in der Garage stehen, werden das dann in der Not auch wieder auspacken, wobei die heutigen Geräte ja, glaube ich, mehr Leistung haben dürfen als früher noch. Und es sind auch mehr Kanäle freigeschaltet als früher. Also wenn man noch irgend so ein altes Ding hat, sollte man vielleicht mal gucken, ob das Gerät, das man hat, noch funktioniert, ob man das Zubehör hat, ja, das Messgerät für die Stehwellen und so. Und so weiter und so fort. Und dann kann man hier sehr schnell vielleicht mal wieder einsteigen und schauen, ob man irgendwelche anderen Funker in der Umgebung hat oder ob es einen Funkerverein gibt oder so. Das sind alles sehr, sehr interessante, spannende Sachen. Wie gesagt, je mehr man sich da reinarbeitet in Prepping, umso mehr Spaß macht das auch. Und das hat dann eigentlich nichts unbedingt zu tun mit irgendwelchem depressiven Doomsdayertum oder mit irgendwelchen Gedanken, dass man sich jetzt aus der Politik raushält oder aus zwischenmenschlichen Beziehungen raushält. Ja. Wie gesagt, da kann man wirklich einiges machen. Also wir haben hier die neuen Funkgeräte, dann haben wir neue Bücher im Shop, dann haben wir neue Klamotten im Shop, wir haben auch neue Messer im Shop, werden das Messersortiment auch noch überarbeiten. Und hier mit zum Beispiel, es gibt in verschiedensten Preisklassen wirklich interessante Sachen. Also wir haben hier beispielsweise hier diese SOG-Macheten, die SOG 13 Zoll Machete für nur 30,95 €. Dann haben wir das ist ein super günstiges Schnäppchen. Dann haben wir halt eben diese gehobeneren SOG-Rucksäcke wie den Scout oder den Prophet oder den Seraphim. Die Tracer-Uhren, also die Tracer-Uhren sind dann wieder ein bisschen teurer. Dann gibt es hier die günstigere 511 Tactical Field Watch. Die ist für das, was sie bietet, noch verhältnismäßig günstiger. Und dann hier noch eine SOG-Machete oder hier von United Cutlery den Combat Commander Gladiator, also in Anlehnung an diese klassischen römischen Kurzschwerter. Auch für enge Räume gedacht, also auch für Verteidigungszwecke natürlich dann in engeren Räumen gedacht. Neue Lampen von 511 Tactical, die neuen Amp-Rucksäcke von 511 Tactical. Die können sich auch immer melden bei uns, wenn sie irgendwas wollen, was sie noch nicht im Sortiment hier haben. Oder wenn sie irgendwas irgendwo günstig gesehen haben, fragen sie bei uns einfach nach, zwecks Preis. Und wir teilen ihnen dann mit, was da so alles machbar ist. Ja. Auch in Bezug auf Body Armor, also wenn Sie irgendwas brauchen, Body Armor, melden Sie sich einfach bei uns per Telefon oder per E-Mail. Generell, wenn Sie Beratung brauchen, hauen Sie uns einfach an. Können Ihnen dann meistens sehr schnell weiterhelfen. Hier auch die neuen Brillen von Wiley X. Sich ballistische Brillen, ballistische Einstufungen, also Sicherheitsbrillen, auch mit Sonnenbrillenfunktion natürlich. Und dann bei den neuesten Büchern habe ich sinnvolle Bücher, die sie weiterbringen. Auch mein neues Buch, Die tiefsten Geheimnisse der Supermächte Band 2 Religion und die Recenter Megapakete, also mehrere von meinen Büchern, entweder mit oder ohne Abo, sparen sie nochmal Geld. Wir haben außerdem hier noch Rabatt auf Vorräte die nächsten paar Tage, wie zum Beispiel Legacy Premium Food. Uns ist ja aufgefallen, dass hier auf dem europäischen Markt, da haben sich ein paar Besitzverhältnisse bei Firmen verschoben und dann kommt es wieder zu Chaos. Und immer dann, wenn sich irgendwelche Unglücke oder Krisen andeuten, dann ist der Markt immer schnell leergefegt. Also die Leute sollten wirklich eher jetzt einkaufen, nicht erst 2020, sich hier eindecken und bloß nicht warten, bis alle dann die Panik kriegen. Okay, das war es im Rahmen der heutigen Sendung. Wir sind zurück. Wir sind zurück aller Voraussicht nach am Freitag, kündigen das noch an. Wir bedanken uns für den Support und für das Feedback. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.